The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast Comedienne Lisa Koos über all das, was sie dieses Jahr begleitet hat. Liebe Lisa, ich begrüße dich schon zum dritten Mal. Wahnsinn, hallo.
Hi. Schön. Wahnsinn, was ist da los? Zum dritten Mal. Ich habe auch schon gedacht, wow, das ist schön. Man kann das einfach zu einer jährlichen Tradition machen.
Ja, ich habe vor allem auch so ein bisschen an einen Jahresrückblick erst gedacht. Und dann habe ich so, weil ich hatte das jedes Jahr gemacht, dieses Jahr nicht. Und dann habe ich wieder... Ich sehe, aber hab dich ja abonniert auf den sozialen Kanälen, da bist du ja recht aktiv, muss man sagen. Und dann habe ich dich wieder gesehen, dann habe ich gedacht, ach komm, ich frage dich nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt heute vorhatte, so einen Jahresrückblick mit dir zu machen, aber ich wollte dich ja mal ganz persönlich fragen, wie war denn dein Jahr 2025?
Das war gut. Also das Jahr war gut. Mhm. Ich auch. Also ich war auch gut.
Du warst auch gut.
Genau, also... Wir waren gut, so das Jahr und ich zusammen. Ich denke mal, wir könnten noch einiges schaffen, vielleicht sogar, aber also das nächste Jahr sieht auch ganz gut aus. Ich weiß es nicht. Bei mir sieht es momentan echt eher besser aus als davor, würde ich sagen.
Also ja. Wie läuft denn deine Comedy? Man muss ja sagen, auch in dem, ich glaube sogar im Zeitpunkt, an dem wir uns kennengelernt haben oder ich dich auch angefragt habe, das war, glaube ich, noch Corona. Dann hattest du dich ja auch so ein bisschen von der Bühne zurückgezogen und dann hast du ja wieder Fahrt aufgenommen. Hat sich das alles sehr positiv jetzt entwickelt, auch mit der Comedy?
Ja. Ja, ja, absolut, ja. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin irgendwie erwachsener geworden. Es ist echt cool, wenn man einfach weiß, was man will. Also das ist einfach so schön, wenn ich war vorher einfach auch so hin und her gerissen. Ja, was möchte ich denn jetzt genau auf der Bühne machen? Ich wollte auch ab und zu dieses Svetlana loswerden. Jetzt werde ich dafür wahrscheinlich verbal gesteinigt von meinen Fans, wenn ich sowas laut sage. Ich wollte die Svetlana. Ich will sie eigentlich gar nicht loswerden. Sie ist.
Also es ist eine Figur. Nur für die, die es nicht wissen, ist eine Figur. Es ist nicht deine Schwester, sondern eine Figur.
Ja, es ist nicht meine Schwester, die ich unbedingt killen will oder so. Also die Svetlana ist eine Comedy-Figur, die aber in mir drin lebt. Und meine andere Comedy-Figur ist Aynur Güzel, das ist meine türkische Komponente. Und die Svetlana ist meine russische Komponente. Und ich bin eigentlich so als Deutsche hier mit sehr viel Multikulti in mir drin, wie das auch in Deutschland ist, zu sehen, so als Lisa. Diese Legende ist einfach cool eigentlich, weil es ist nicht, dass ich irgendwie eine Russin auf der Bühne spiele oder eine Türkin auf der Bühne spiele, was viele denken, sondern es ist so, dass das wirklich Teile von mir sind und sie leben irgendwie, die haben eigene Eigenschaften und man wirft mir vor, ich würde Russinnen ganz falsch darstellen, weil meine Svetlana nie lächelt. Aber das ist halt so. Sie lächelt nie. Ich kann da nichts dran ändern. Es ist einfach so ist es halt nun mal. Es hat nichts mit allen Russen zu tun auf dieser Welt, dass ich damit sagen möchte, dass alle, es sind ja auch nicht alle Russinnen blond. Entschuldigung, ich kann ja nicht so ein Typ irgendwie, ne, so eine Type erstellen, womit einfach alle zufrieden sind und sagen, oh ja, da erkenne ich mich wieder, weil sie was? Wie soll denn so eine universale Russin sein, weißt du, universelle, hilf mir bitte.
Universelle. Ja, aber genau. Sie kann auch universal sein, also es kommt ganz auf den Kontext drauf an. Und dann ist ja auch die Frage, wie wir uns auch, und mein jetzt auch mit dem, sag jetzt mal, den Ukraine-Krieg und so weiter, wie wir uns hier Russen dann vorstellen oder wie wir uns eine Russin vorstellen mit diesem Hintergrund. Die sind ja immer, ich sag das ja öfter mal, wenn ich darüber spreche, über das Thema, sind immer für uns ja so Abziehbilder, weißt du? So, wir können das ja nicht so richtig greifen. Ja. Das ist ja nur so wie so der Ivan, sagen wir so, weißt du? So der, wir können es aber nicht greifen.
Ja, das stimmt auch, ja.
Deswegen, glaube ich, kommt die Kritik bei dir ja wahrscheinlich eher auch dann von Russinnen selber oder kommt die auch von Deutschen?
Nee, eher so von Russinnen sogar eher, glaube ich. von den Deutschen kommt vielleicht, oh, ich kenne aber eine, die lächelt aber auch schon mal so, ne? So, ach so, okay, schön für sie. So, nein, es ist alles völlig okay. Auch das ist okay. Also, das ist normal, dass die Menschen so darauf reagieren, weil sie ja nicht wissen, dass es meine Persönlichkeiten sind. Und ich wollte jetzt die Svetlana eigentlich nie komplett loswerden, weil es wirklich ein Teil von mir ist, sondern sie als Figur einfach in mich so weit integrieren, dass wir einfach eins sind. Und ich glaube, es wird sogar eher ungefähr so passieren. Sie kann trotzdem ab und zu mal auf die Bühne mit ihren blonden Haaren, aber im Prinzip ist sie ein Teil von mir. Also ich muss es ja einfach, ich weiß nicht, warum ich das Gefühl hatte, ich muss da irgendwie, ich hatte das Gefühl, da war so ein Handlungsbedarf, weißt du, so dringend, ich muss dringend was ändern. Ich glaube, ich weiß doch, ich weiß, warum das so war, weil die Svetlana, die sucht nach einem Mann und ich suche halt nun mal nach keinem Mann, also ich suche überhaupt nicht nach einem Partner. Ich bin glücklich vergeben und das war so ein, irgendwie so ein ganz, das war so blöd, dass einfach die ganzen Follower von Svetlana, es gibt ja nur mein Profil, meine Profile, meine Accounts auf den ganzen Social Media, die ich betreibe, nur ich als Lisa Kurs. Erstes Mal verwechselt uns, ne? Man denkt so, ah, die Lisa Kurs sucht einen Partner. Nee. Also, nee, auf einmal spricht er aber jetzt mit weniger Akzent oder fast ohne Akzent. Was soll das so? Und dann gab es halt, ich habe wirklich auf YouTube unglaublich männliches Publikum momentan. Und dank der Wandlung oder dieser Entwicklung, die in letzter Zeit durch diesen Adventskalender unter anderem passiert ist, also ich habe jetzt so einen Adventskalender am Laufen, wo wir jeden Tag, da wird so
Auf
ein
Instagram
Türchen
und so, gell?
geöffnet.
Auf den ganzen sozialen, auf den ganzen sozialen Kanälen, ein Video
Genau.
sozusagen ist das.
Genau, das ist ein kurzes Video. Und so, da Svetlana jetzt auch ein Motivationscoach ist, ist es so, dass da einfach andere, also da kommen andere Menschen und sie hat einfach so ein neues Interesse entdeckt. Also Svetlana hat ein neues Hobby. Sozusagen einfach Menschen Tipps zu geben, wie die motivierter werden oder weniger motiviert werden, was auch immer. Aber zumindest ist dieses Thema der Suche nach einem Mann ist ein bisschen vom Tisch, wobei ich
Hat sie
sagen
einen
muss,
gefunden? Also wäre die
nein, sie hat
Frage.
keinen
Also sie
gefunden,
hat
weil,
keinen gefunden.
nein, sie hat keinen gefunden. In meinem Comedy-Programm ist halt nun mal das Thema immer noch vorhanden. Also da werden noch Lieder gesungen zu diesem Thema. Die deutschen Männer werden immer noch so untersucht, also erforscht, wie sie immer sagt, erforscht. Ich muss Material finden zum Untersuchen. Wie ist dieser deutsche Mann, weißt du? Wie ist dieser Homo Germanicus? Ist er wirklich mehr Homo als Germanicus? Also diese Gags, die kann ich jetzt nicht einfach so plötzlich wegmachen, sondern in meinem nächsten Programm wird es einfach vielleicht eine neue Svetlana geben, die einfach ein bisschen weniger nach Mann sucht und vielleicht mehr sich selbst gefunden hat.
Was ist denn der Unterschied zwischen deutschen und russischen Männern?
Also, da fragst du mich was. Also ich glaube, dass die deutschen Männer sind einfach Partner im Leben, sind Lebenspartner, mit denen kannst du einfach so Hand an Hand in eine Richtung schauend gehen. Und also in einer Beziehung mit einem russischen Mann bist du das Gegenteil. Du bist sehr, sehr das Gegenteil von einem Mann. Ihr schaut euch an und es ist immer noch diese, ich würde sagen, die Rollenverteilung, aber nicht im Sinne, dass nur der Mann arbeitet und die Frau nicht, das ist es nicht, sondern dieses Weibliche in einer Frau, das wird durch den sehr männlichen Mann immer noch sehr betont, finde ich. Also die Männer sind immer noch, die müssen immer noch viel, viel stärker sein. Und der Druck ist noch viel mehr da als bei den deutschen Männern. Die deutschen Männer haben, glaube ich, so ein bisschen ihre eigene weibliche Seite vielleicht auch entdeckt. Ich meine das jetzt nicht irgendwie belächelnd, sondern im Ernst. Es ist auch wirklich wichtig, dass man anerkennt, dass man auch sowohl weibliche als auch männliche Energie in sich hat. Also wir als Frauen und auch als Männer, ist egal. Also wir haben ja alle alles in uns drin und Das ist völlig okay, wenn man das Weibliche an sich auch akzeptiert. Und das ist schön, dass es die weibliche Energie in jedem Mann auch gibt. Das ist, wie war das nochmal? Yin und Yang? Nee, Yin und Yang.
Yin und Yang, ja, Yin und Yang.
Yin und Yang, ja, genau. Genau. Also es ist so, ich habe das Gefühl, dass die deutschen Männer da so ein bisschen, einerseits ein bisschen mehr so mit sich selbst, keine Ahnung, so ein bisschen, die haben das ein bisschen geklärt, so. Also das ist meine Sicht. Also die Svetlana hat natürlich eine ganz andere Sicht, ne? Das sind ja alles Luschen, also die deutschen Männer.
Die Russen dann nicht, oder?
Die Russen nicht. Die Russen sind Homo robustus, sehr starke Männer, und die Svetlana braucht halt eben eine starke Schulter, und so weiter und so fort. Und da fühlen sich natürlich dadurch, weißt du, welche Männer angezogen?
Welche?
Einfach ältere, also wirklich, ich würde mal sagen, einfach ältere, so alt, ich würde jetzt sogar so pauschal sagen, die alten weißen Männer sind natürlich überglücklich, der Svetlana zu folgen. Dementsprechend habe ich auch solches Publikum wahrscheinlich auf YouTube zum Teil. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das ist auch das, was ich sehr oft sehe.
Willst du das auch?
Also nein,
nicht
unbedingt. Nein, also aber ich möchte sie auch nicht ausgrenzen. Also ich möchte niemanden ausgrenzen. Für mich ist es nicht so, dass ich jetzt sagen würde, nee, die soll mir auf keinen Fall folgen, sondern ich finde das eigentlich ganz interessant, weil die Svetlana wird sich irgendwie weiterentwickeln und die müssen dann irgendwie entweder mitkommen oder die müssen dann irgendwie, ja, keine Ahnung, die müssen dann, die wollen sich das vielleicht dann doch nicht mehr anschauen. Kann sein. Das kann auch passieren. Und dann mal gucken. Ich weiß es
aber
nicht.
Ist das nicht auch wieder dieses Thema, das hatten wir ja auch schon mal in einer vorangegangenen Sendung, die ja so ein bisschen Klischees, die man bedient. Dann der Humor, also der klauende Pole, sowas, wo dann junge Generationen, also so aus der Mottenkiste, so aus der Klischeeschublade und neue Generationen das gar nicht mehr einordnen können, weil die diesen Hintergrund gar nicht mehr kennen und dadurch vielleicht auch so ältere weiße Männer, sage ich mal, erstens mehr den Humor vielleicht verstehen, aber vielleicht auch denken, ach, guck mal, so waren die Frauen früher bei uns auch. Also da ist auch immer noch was dabei, was nach dem ich mich sehne. Ja,
ja, ja, das ist es zum Teil. Also zum Teil war das auch vor allem so, aber ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Svetlana momentan einfach mit diesem Motivationscoaching einfach eine neue Tür aufmacht, die einfach, die ist nicht jenseits der Klischees, weil die russische Motivation, da kann man so viel mitmachen und Klischees sind super cool. Man kann mit Klischees spielen, immer noch. Und es gibt immer noch irgendwelche Bilder, glaube ich, auch bei den Jugendlichen. Und Klischees sind immer etwas, was sehr gut funktioniert. Aber es ist immer die Frage, wie man ein Set aufstellt. Also wie man zum Beispiel so eine Comedy überhaupt gestaltet. Also man kann zum Beispiel Klischees bestätigen oder man kann einfach erstmal, als ob man ist, also man kann so tun, als ob man dieses Klischee bestätigt und dann aber weitergehen und zeigen, nee, ist aber eigentlich doch nicht so. Hm. Und man kann auch inzwischen diesen Klischee-Gags irgendwie auch die Message einfach mal so reinplatzieren. Dass du kannst, es gibt so viele Möglichkeiten eigentlich. Es ist nicht immer so, dass man, oh, okay, sie macht es auf Russen, sie macht Klischees, ist ja mega dumm und platt. Das ist ja überhaupt nicht dumm und platt, weil ich finde, das, was die Svetlana momentan sagt, das spricht sogar mich an. Also alle denken wahrscheinlich, ich würde über Svetlana irgendwas rüber transportieren, was ich als Lisa hätte sagen können, aber es ist anders. Also Svetlana sagt Sachen, die Lisa total gerne hören würde. Also wie zum Beispiel eben, wenn du nicht motiviert bist, dann leg dich hin und bleib so lange liegen, bis du wieder motiviert bist. Ist doch total einfach. Das ist etwas, was ich mir selber total gerne sagen würde und endlich das mal machen würde, weil ich bin ja total getrieben. Ich bin ja immer am Machen und ich bin, wenn ich nicht motiviert bin, weißt du, was ich dann mache? Ich suche nach Wegen, wie ich motivierter werde. Also ich suche nach Möglichkeiten. Ich fühle mich dann faul. Ich denke, ich prokrastiniere. Ich muss dringend was machen. Ich muss produktiver werden. Ich lasse mich überhaupt nicht in Ruhe. Und Svetlana ist cool. Die kann einfach sagen, bleib mal locker.
Ja, ja.
Erhole dich einfach. Was soll der Scheiß? Du kannst einfach ein bisschen ruhig bleiben. Die Welt dreht sich auch ohne dich, weißt du?
Aber bist du dann auch als Künstlerin so getrieben, dass du dich ganz schwer entspannen kannst?
Ja, auch, natürlich. Also ich bin, was heißt als Künstlerin? Was
Naja, dass
meinst
du immer
du?
sagst, ich habe einen kreativen Schaffungsprozess oder ich habe irgendwas kreativ rotiert in mir und ich muss da irgendwie einen Ausdruck finden für. So schnell es geht.
Ja, das auch. Aber das ist auch, das ist ein gesunder Stress, sagen wir mal so. Also es ist eher so, dass wenn ich irgendwo bin, was mich total packt, ich finde das mega interessant gerade, ich gehe in diesem Prozess total auf, und ich kann vergessen zu essen, und bin dann immer total enttäuscht, dass ich auf einmal irgendwie, dass der Tag um ist oder so, oder dass ich auf
So
einmal Hunger
plötzlich, ja.
bekomme. Ja, ich mag vor allem nicht, wenn ich Hunger bekomme in dieser Phase, dann denke ich, ach nee, ja, jetzt ausgerechnet Hunger.
Alles klar. Ja, es
Ja,
gibt ja so
ja.
Raumfahrtnahrung, die kann man einfach so rauspressen, weißt du, so und dann kannst du
Ja,
weiter. Oder so
ja.
Tabletten, einfach schnell, dann kannst du weitermachen.
Genau.
Ja, nee,
Tatsächlich, ja.
ich denke nur, dass manchmal, also mir geht es auch so, ich versuche im Dezember jetzt gerade, wir befinden uns jetzt mitten im Dezember, so ein bisschen ruhiger zu machen, generell, weil ich auch immer so getrieben bin. Und dann denke ich so, ja, man hält das dann manchmal vielleicht auch für einen Rückschritt, wenn man dann irgendwie mal, ja, für sich ein bisschen ausruht. Auf der anderen Seite baut man ja wieder neue Sachen noch auf für die Zukunft damit. Also man sammelt ja eine gewisse Energie. Und manchen Leuten fällt es halt ganz, ganz schwer, einfach mal dann. Also, weil ich glaube, wenn man kreativ ist, generell und nicht das als Berufung mehr empfindet und nicht nur als eben Beruf, ja, dann bist du ja immer irgendwie in so einem Prozess drin und bist immer wie an dem nächsten Projekt oder du bist dein eigenes Projekt, an dem du die ganze Zeit arbeitest. Und das ist ja so organisch, dass das, glaube ich, schwierig ist, dann einfach zu sagen, jetzt bin ich aber jemand ganz anderer, jetzt kümmere ich mich nur um mein Privatleben und das komplett auszuschalten. Also so geht es mir. Wie geht es dir denn da?
Ja, mir geht es genauso wie dir, glaube ich.
Okay.
Für mich gibt es eigentlich gar nicht so viel, also,
Privatleben.
nee, nicht so viel, ja, nicht so viel Privatleben, beziehungsweise ist es verflochten. Also es ist so, das geht so ineinander über. Und das finde ich eigentlich ganz okay, weil wenn man das, also wenn die Arbeit wirklich Spaß macht, weißt du, dann ist es ja auch keine Arbeit mehr.
Das stimmt.
Aber es gibt halt, es gibt die Arbeit und die andere Arbeit. Manchmal gibt es einfach so Dinge, die man machen muss. Und davon versuche ich wirklich nicht so viel zu machen am Tag. Und ich versuche wirklich mehr so Dinge zu machen, die mir wirklich Spaß machen, momentan. Also weil ich gemerkt habe, dass mir das nicht gut tut, dass ich mich die ganze Zeit zwinge. Ich weiß gar nicht, wie die anderen Menschen das machen. Also Menschen, die einfach wirklich arbeiten gehen, jeden Tag. Und zwar so
Ja,
von 8
schreibt's in die
bis 5.
Kommentare hier da draußen. Wie ist das
Genau,
eigentlich?
also ich könnte das nicht. Also ich weiß, dass es, ich finde das auch bewundernswert, dass Menschen das wirklich machen können. Sagen wir mal, es ist nicht nur einfach nur hingehen, sondern wenn man zum Beispiel den Job nicht mag, das ist das
Das ist
Schlimmste.
das Schlimme,
Also,
ja. Also
oder wenn
weil,
man so, ja, oder? Was meinst du?
nee, ich wollte nur ganz kurz sagen, ich arbeite ja auch 4 bis 5 Mal in der Gastro als Barkeeper, auf so wie Vollzeit. Und ich mag den Job ganz gerne. Deswegen, wenn ich mir vorstelle, ich würde das nicht mögen, dahin zu gehen, das wäre
Ja,
Horror. Das wäre echt
ja.
das ganze Leben. Also gerät
Das
aus den
ist.
Fugen damit, weil man ja völligst verzweifelt auch ein bisschen. Man hat ja keine Perspektive. Man hängt ja wie
Ja.
fest, ja.
Ja, das ist wirklich. Da, das könnte ich nicht. Das könnte ich zum Beispiel überhaupt
Hast du
nicht.
das jemals gemacht?
Ja, klar.
Als was denn so?
Als Schülerin in der Grundschule musste ich zur Schule gehen.
Ja, gut. Ich auch. Was ein Zufall. Aber
Nein, aber
was.
vielleicht hast du es ja gemocht. Ich habe es gehasst.
Ach so, in der Grundschule ging noch später, fand ich es mal eine Zeit lang nicht so gut. Aber ich meine auch gearbeitet.
Ja,
Ich meine, du
ja.
arbeitest natürlich generell, das meine ich, das so meine ich das nicht. Nicht despektierlich, sondern jetzt in irgendeinem anderen Job, in einem gesellschaftlich etablierteren, nicht etablierten, geduldeten. Sonst muss, weil das ist ja, du musst dich ja wahrscheinlich auch, ja, du bist ja jetzt schon relativ bekannt, aber sonst muss man sich ja immer erklären, ein bisschen, oder? In der Branche, was man macht gegenüber anderen Menschen, die damit nichts zu tun haben.
Ja, doch, das muss ich auch immer noch
Musst du
ab und
auch immer
zu.
noch.
Ja.
Hast du mal an der Tanke gearbeitet oder in einem Café oder in, was weiß ich?
Immer nur ganz kurz. Also ich
Nur
habe
ganz kurz. Dann hast du gesagt, mir reicht's, ich gehe jetzt. Das mache ich nicht mit.
Ich hatte Komplexe früher, dass ich kein Geld verdienen kann. Wirklich, ich habe Hartz IV bekommen damals und ich war alleinerziehende Mutter und hab nur gedacht, mein Gott, ich fühle mich einfach so wie so eine richtige Versagerin, weil ich einfach nicht diese verdammten Steuern zahlen kann. Weißt du, so wirklich, ich habe so schlechtes Gewissen gehabt, dass ich einfach
Okay.
von Hartz IV lebe und dass ich gedacht habe, wie komme ich da nur raus? Und es war so, dass ich, ja, ich habe versucht, mal da mal hier zu arbeiten, aber das war nur ganz kurz irgendwie. Ich habe mal auch sogar geputzt, weißt du? Ich habe als Putzfrau mal versucht zu arbeiten. Irgendwie kommt mir das jetzt gerade am meisten in den Sinn, wo du gerade fragst, weil ich, als ich geputzt habe, immer das Gefühl hatte, was mache ich hier? Das ist nicht. Es gibt doch bestimmt Menschen, die sowas gern machen, aber ich doch
Oder die
nicht.
nicht so viel
Weil,
darüber nachdenken, die es halt machen, die dann
nein,
nicht
es gibt,
so.
wir sind, was das betrifft, auch sehr verschieden. So meine Schwester zum Beispiel, sie kann das. Sie macht das schnell und gut. Und ich bin einfach auch noch schlecht darin, weißt du so. Ich versuche das zu
Schlecht
machen
im
und denke,
Putzen.
ja, sehr langsam und unaufmerksam und ach, es ist echt, ich bin sogar
Es
als
bringt eigentlich
Putzfrau.
gar nichts, wenn du putzt. Das ist
Nee,
alles
nee.
dreckig und du brauchst ewig dafür.
Ja, ich glaube schon. Also auf jeden Fall hatte ich das, ich hab ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich meine Talente nicht nutze. Weißt du, ich habe beim Putzen gedacht, so, ja, ich kann gut zeichnen, ich kann gut malen, ich bin sprachbegabt, ich kann Querflöte spielen, ich kann singen. Warum kann ich das nicht alles irgendwo verwenden? Weißt du, so warum? Und ich habe so viele, ich habe nicht gedacht, ich bin zu nichts fähig. Ich habe nur keine Verwendung dafür gefunden. So, und deswegen, das war
Wie
schwer.
bist du
Aber ich
denn da
möchte.
rausgekommen? Das ist ja eher die Frage. Wie bist du denn da raus aus dem Gedankenkarussell sozusagen?
Ich bin da rausgekommen, dank Menschen, die mir begegnet sind, wo ich gesehen habe, ja, okay, also so kreative Menschen, weißt du, so, die einfach auch Songs geschrieben haben oder Comedy gemacht haben, Auftritte. Und dann, ich wusste gar nicht, dass man das alles so machen kann. Und dann habe ich das irgendwie für mich festgestellt, das kann man machen. Und dann sind diese Menschen auch noch so nett gewesen, dass die mir gesagt haben, du kannst es auch. Und ja, dann habe ich angefangen daran zu hoffen. Ich würde noch nicht mal sagen, ich habe daran geglaubt. Ich habe da irgendwie so gehofft, dass es theoretisch möglich wäre, dass ich das auch mache. Und ein Mensch, dem ich bis heute sehr dankbar bin, ist der Zuständige für mich beim Jobcenter. Der hat an mich geglaubt. Der hat, als ich mit Comedy angefangen habe und so ein bisschen eigentlich sogar am Anfang mit Musik eher, also ich habe ja als Singer-Songwriter angefangen und dann ein bisschen mit Comedy so und dann habe ich so meine kleinen Auftritte gemacht, habe immer das auch angegeben. Ich habe ja immer wenn du Hartz IV bekommst, musst du ja so ein separat noch so etwas ausfüllen, dass du noch so Einkünfte hast. Und dann hat er gesagt, ich glaube, sie schaffen das. Ja, sie schaffen das. Also machen wir mal, also kommen Sie doch nicht einmal pro halbes Jahr, also kommen Sie doch jährlich zu mir, so zum Gespräch, weißt du so. Ich glaube, Sie brauchen einfach ein bisschen Zeit, dann schaffen Sie das. Und also all die Menschen, die an mich geglaubt haben, wirklich, die waren mir damals sehr wichtig. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Heute kann ich, glaube ich, schon selbst an mich glauben inzwischen, aber auch nur, weil sie an mich geglaubt haben. Also es ist wirklich manchmal sehr wichtig, einfach von anderen Menschen zu hören, hey, du schaffst es.
Ja, das stimmt. Und ich finde es auch schön, dass du eben fast schon ein Plädoyer für den Mitarbeiter im Jobcenter gehalten hast, weil da redet man ja immer so schlecht drüber. Ja, also so, da, ja, so, ja, Jobcenter, bababab. Ich muss dir ehrlich sagen, also ich war mal ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr war ich mal auch beim Jobcenter abhängig davon in einer schweren Phase meines Lebens. Und ich muss ehrlich sagen, dass auch die Dame, die mich damals betreut hat, die hat zu mir auch gesagt, Ja, sie sind nicht so, sie kommen schon wieder auf die Beine. Sie sind nicht so der Typ. Also so, ich lasse sie mal in Ruhe, machen sie mal. Und die hat mich total in Ruhe gelassen. Also ja, die haben so. Und das war auch sehr positiv. Also das war wirklich sehr, sehr positiv. Deswegen für alle, die negative Erfahrungen machen da draußen, natürlich gibt es auch bestimmt fürchterliche Jobcenter-Mitarbeiter, aber es hat auch immer was mit dir selber zu tun, sage ich mal, wie du auch, glaube ich, Menschen begegnest. Absolut. Oder was du auch machst in deinem Leben. Ich glaube, wenn du da dich hinsetzt und sagst, ja, dann gib mir mal einen Job und dann ist die Einstellung schon nicht richtig. Ja,
ja, auf jeden Fall.
Das nur so viel dazu mal. Aber sag mal, das heißt, hast du dann, wo du gesagt hast, so, du hast gedacht, irgendwie, ich krieg das gar nicht hin, bevor du diese ganzen Menschen getroffen hast, die dich vielleicht auch, die dir vielleicht auch deine eigene Wertigkeit gezeigt haben, sag ich mal. Also hattest du vorher schon mal irgendwann oder als Jugendliche oder irgendwann die Idee, auf die Bühne zu gehen?
Ja.
Das schon. Das kam nicht erst dadurch, der Weckruf sozusagen, als du diese neuen Leute kennengelernt hast. Oder haben die dich nur an was erinnert?
Ich wollte immer singen. Ich habe, das Problem ist, dass ich mich nicht erinnern kann, wann das angefangen hat und ob ich mir das wirklich so vorgestellt habe. Vielleicht so als, naja, ich wollte erstmal Nonne werden, das ist das Problem. Weißt du, so, du bist erstmal, ich wollte im Kirchenchor singen. Ich habe
wolltest Nonne gesungen. Werden, ja?
Ja, und ich habe mir das immer so vorgestellt, dass ich Nonne im Kirchenchor bin. So, dass, aber nicht so wie, wie war der Film nochmal?
Sister Act, oder was?
Genau, genau, ja. Nicht so. Sondern russisch-orthodoxe Nonnen, weißt du, die sind so richtig, weißt du, wenn die Svetlana schon nicht lächelt, glaub mir, die Nonnen gar nicht. Gar nicht mehr. Also das ist auch sehr streng alles im russisch-orthodoxen Christentum. Und
bist du nicht zu lustig für sowas? Also hast du nicht zu viel Humor für sowas? Dass du da, ja. Kannst du da ernst, hättest du da ernst bleiben können auf Dauer, dann denkst du, von deiner Persönlichkeit her?
Nein, natürlich. Ich bin natürlich zu lustig. Ja klar, also ich heute weiß ich das ja, aber damals ich meine, wir sprechen hier von so, wo war ich? Da war ich vielleicht 16 Jahre alt, 17 Jahre alt. Ja, ab dem 17. Lebensjahr so hatte ich so ernsthaft den Gedanken, ich würde gerne ins Kloster gehen. Und dann habe ich auch Klöster besucht und bin auch dauerhaft irgendwie dort geblieben. Und,
in Russland?
In Belarus tatsächlich.
In Belarus.
Ja. Und ja, das war dann das eine, also der eine Traum. Und danach bin ich halt tatsächlich, habe ja danach noch, obwohl ich so gläubig war, das verstehen ja viele nicht, dass ich ja irgendwie dann doch noch mehr oder weniger zum Islam konvertiert bin.
Ja, stimmt.
Ich habe ja danach noch Kopftuch getragen und das waren ja auch noch vier Jahre meines Lebens, wo ich Kopftuch getragen habe, aus muslimischen Gründen, sagen wir mal so. Genau. Ja, ich habe. Ja, also jetzt so nicht, weil man kann ja auch vielleicht als orthodoxe Frau auch schon mal Kopftuch tragen, ja. So ist es nicht. Aber das stimmt. Ist halt keine Pflicht in der Welt, sondern nur in der Kirche normalerweise. Na gut. Okay, also Kopftuch war mir schon mal nicht fremd und da hast du ganz andere Ziele oder Einstellungen. Da denkst du nicht drüber nach, vielleicht auf die Bühne zu gehen und so richtig. Aber bevor ich mit dem Kopftuch angefangen habe, also bevor ich da mich in diese Geschichte so reingestößt, habe ich kurz in einer Band gesungen und das hat mir so viel Spaß gemacht und da habe ich mir das eigentlich schon eher so vorstellen können. Da war ich, glaube ich, 19 oder so und das war so schön, aber nur ganz, ganz kurz. Wir hatten nur einen gemeinsamen Auftritt und so ein paar Proben. Das war sehr, sehr schön und ich glaube, ab dem Moment habe ich das immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich würde gerne auf der Bühne singen. Das war so mein Ziel. Ich wollte gerne singen und als ich das die Phase mit dem Kopftuch vorbei war, da war ich ja im Karnevalsverein.
Das ist aber auch eine Lebensgeschichte, ja, bitte.
Ich muss ein Buch schreiben. Echt.
Danach bin ich direkt in den Karnevalsverein eingetreten, okay, ja.
Ja, genau, ich wollte mich halt irgendwie integrieren. Es war jetzt nicht sofort, es war schon so ein paar Jahre dazwischen, aber ich war dann wirklich so richtig dabei, so in diesem Karnevalsverein, hab getanzt auf der Bühne wiederum, ne, also in so einem... Das war so eine, das war Showtanz mit Garde so gemischt. Ich weiß nicht, ob es jemandem was sagt. Garde ist halt eher so richtig streng, ne, so diese Bewegungen. Und Show ist ja eher so freier, aber wir waren so ein bisschen dazwischen. Und es war so ein richtig kleiner, ich habe wirklich einfach nur ein Inserat in den, wie heißen denn die Zeitung,
Ja, so eine Anzeige, so eine Anzeige.
Ja, so eine Magazin, Anzeige gelesen, ja. Halt in der Zeitung, in der wirklichen
in der Zeitung. Zeitung. Ja, früher war ja. Das so. Früher gab es
ja,
das noch.
Genau. Und dann das Tänzer gesucht, auch Anfänger gerne so und ich direkt super. Dahin so. Und warum ich das erzähle, ist folgendes. Ich weiß noch, also da war ich, weiß ich nicht, wie alt war ich denn da? Oh Gott, ich weiß es jetzt nicht mehr.
Das macht nichts.
Ja, weiß ich nicht. Sagen wir mal 26 oder so. Das, ich war da so, ich wollte singen. Ich habe auch so irgendwas gelernt zu singen mit Karaoke-Versionen auf YouTube. Habe ich mir so eingeschaltet und habe einfach, und ich habe da damals mich auch übrigens für ein Studium in einem Konservatorium vorbereitet. Ich wollte Jazzgesang studieren. So war das, genau. Und da war das schon mit dem Bühnenwunsch sehr vorhanden, aber die Vereinsmitglieder haben mich, also beziehungsweise die Tanzgruppe hat mich richtig belächelt deswegen, dass ich so gerne singen würde. So, ja.
Nein, weil die dachten, sie können alle viel besser singen als du.
Nein.
Nein.
Sie haben mich einfach gemobbt irgendwann mal. Also ich war wahrscheinlich zu anders. Also,
aus persönlichen Gründen.
Ja, ich glaube, das war einfach aus persönlichen Gründen. Und dann war das so, die haben einfach gedacht, die will auch noch auf die Bühne, die will auch noch singen oder was. Pff, die da. Also
die will auch noch, oder was?
Genau, und dann stand ich ein paar Jahre später mit einem eigenen Auftritt, eigenem kleinen Lied, schon als Comedian auf der größten Karnevalsbühne in Aachen und habe an sie gedacht. Ich habe dann ich habe dann schon an sie ein bisschen gedacht.
Das ist auch gut so, das muss man auch, das braucht man
auch. Ja, finde ich auch. Also ich habe dann gedacht.
Mal leisten ab und zu.
Genau, ich habe gedacht, ich habe es jetzt geschafft. Also es ist wirklich die größte Veranstaltung. Da waren sehr viele Menschen, das ist der größte Saal, die größte Halle von Aachen. Und ich so, ja, ich habe es geschafft, aber eigentlich war das jetzt nur so ein Zwischen... Also es ist ein Meilenstein gewesen.
Ein Meilenstein,
aber,
ja.
Genau, war schön. Aber das war irgendwie immer so... Ich glaube, ich wollte schon immer auf die Bühne, aber weil ich einfach gesehen werden wollte.
Oh, ja. Aber das tun wir ja. Also heute und ich sehe dich, Lisa, und auch die Zuschauer sehen dich alle. Du wirst gesehen und hören dich auch. Manche hören dich nur, die sehen dich leider doch nicht. Tut mir leid.
Ja.
Aber ein bisschen Hoffnung ist aufgekeimt. In dieser Kopftuchphase, die du hattest, oder die muslimische Phase, so hast du das genannt, ja. Du bist immer noch Muslimin, oder?
Es ist alles sehr kompliziert. Weißt du, man darf auch nicht so laut sagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ich war total Muslima und bin jetzt komplett überhaupt keine, das ist schon mal gefährlich. Aber ich sag's dir, also das ist gefährlich wirklich. Du kannst, also Abtrünnige werden unglaublich schlecht, die kommen schlecht weg.
Ja.
Aber bei mir ist es wirklich ganz, ich kann es wirklich ganz aufrichtig sagen.
Mhm.
Bei mir ist es richtig kompliziert, weil als ich den Islam versucht habe anzunehmen, war ich einfach noch nicht so weit, dass ich das Christentum hinter mich gelassen habe. Ich habe das irgendwie auf Seite geschoben, habe gedacht, ich versuche einfach den Islam jetzt von innen zu betrachten. Ich habe einfach versucht, alles mitzumachen, obwohl ich im Herzen nicht daran geglaubt habe, dass Jesus nicht der Sohn Gottes war, also nicht der Gottessohn war, sondern nur ein Prophet. Das war für mich ein Thema, was ich für mich einfach so auf Seite geschoben habe. Ich habe es für mich nicht geklärt, weißt du? Und das ist ja wahrscheinlich der größte Unterschied. Ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weißt du? Das ist, wie man Jesus Christus sieht.
Mhm.
Und dann war ich später, als ich dann verstanden habe, im Islam komme ich irgendwie überhaupt nicht weiter. Ich werde da überhaupt nicht glücklich. Fühle auch nichts mehr, aber es hatte vielleicht auch an der Beziehung gelegen, die ich da geführt habe zu dieser Zeit, was auch immer. Aber ich habe wirklich gedacht, ich muss wieder zurück in die Kirche. Ich habe es nochmal versucht, hat es auch nicht geklappt. Aber es gibt ja auch keine Rituale dafür, um auszutreten. Also so gesehen bin ich jetzt alles. Du kannst dich nicht enttaufen. Ja klar, in Deutschland kann man natürlich aufhören, die Kirchensteuer zu zahlen, aber das war es auch schon. Ne? Also du kannst aus dem Verein austreten. Aber du kannst dich nicht enttaufen, so du bist einfach getauft worden als Kind. Und mit dem Islam ist es genauso. Ich habe einmal nur mal Glaubensbekenntnis gesprochen und ich habe es nicht widersprochen. Ich habe dem nicht widersprochen. Also vielleicht könnte ich das machen, aber da gibt es kein Ritual für. Und ich wüsste jetzt nicht, warum ich das machen soll, weil es gibt für mich keinen. Ich fühle mich irgendwie, als wäre ich alles. Und es wäre okay so, auch wenn das für viele Menschen, für viele Christen oder Muslime nicht in Frage kommt, dass so ein Mensch überhaupt existieren darf, dass der einfach sagt, ich bin irgendwie alles und nichts.
Na gut, aber du bist ja auch Künstlerin, dann hast du ja auch schon von deinen sozusagen multiplen Persönlichkeiten gesprochen, die du ja ganz gut im Griff hast und kreativ auf der Bühne auslebst.
Ja.
Und dich nicht von ihnen mitreißen lässt. So, von daher passt das ja ganz gut alles insgesamt dann. Ja, ist ja doch ein rundes Bild, wenn du sagst, ich bin irgendwie so ein bisschen ja überall zu Hause, oder? So ist ja. Das ja dann. Ja,
ja, absolut. Aber ich versuche das auf der Bühne natürlich auch zu klammern, das Thema Religion, auch wenn das ein bisschen mitschwingt, dadurch, dass die Aynur, meine türkische Komponente von mir, dass die Kopftuch trägt, ist natürlich schon dadurch ein bisschen schwieriger. Also viele Türken sagen auch, warum trägst du Kopftuch? Ja, weil meine innere Türkin Kopftuch trägt. Was soll ich machen, ne? Und ist halt ein bisschen schwierig, das
Aber
Thema.
Aber du hast ja privat auch sozusagen 4 Jahre Kopftuch getragen.
Ja.
Aber dadurch hast du ja, und das ist ja genau der Vorteil, deswegen spreche ich es nochmal an, du hast ja einen ganz anderen Erfahrungswert und kannst eine Brücke schlagen als zu den ganzen Deutschen in Anführungsstrichen, die sagen, die sich daran gewöhnt haben, zum Beispiel Frauen mit Kopftuch zu sehen. Aber ja nicht die gleiche Kultur haben, deswegen das ja immer von außen sehen und es immer anders sehen. Ich weiß nicht, ob sie immer das bewerten, aber trotzdem ist die Bewertung schneller da als, sagen wir mal, glaube ich, in einer muslimischen Gemeinde, wo das normal ist, oder?
Ja, natürlich. Also, wobei, also es ist unterschiedlich. Sagen wir mal so, es gibt, also die Deutschen haben natürlich ein ganz bestimmtes Bild von so Frauen, die Kopftuch tragen. Die haben die, da gibt es so einen riesen Schleier an Schleier. So, ja,
passenderweise,
so eine
genau.
Schleife. So, ganz, ganz viele Sachen, die da noch mitschwingen, wo die dann denken, ah, dann ist ja auch noch das und das und das. Aber das machen Menschen einfach automatisch. Ich glaube, das ist so, dass wir sind Menschen. Wir Menschen sind so. Wir denken in Schubladen, nicht nur die Deutschen. Es ist einfach generell so, dass wir das schnell machen. Also wir ziehen Schlüsse aus dem, was wir gerade sehen, weil ich glaube, unser Gehirn funktioniert so. Dafür, wir wurden so gemacht, weißt du? Damit wir schnell lernen und einfach Gefahren aus dem Weg gehen können.
Ja, ja, natürlich,
also deswegen,
klar.
Deswegen, ne, ist normal, dass wir dann so gewisse Sachen einfach verknüpfen. Und,
also Unterdrückung zum Beispiel, oder? Auch.
Genau, und, ja. Unterdrückung. Und es ist einfach nicht freiwillig. Also und es ist alles so problematisch. Und wie sagte mein Vater in meinem Gag, wo ich sage, wie meine Eltern darauf reagiert haben, dass ich angefangen habe, Kopftuch zu tragen. Da haben meine Eltern, meine Mutter hat gesagt, ach, das ist kein Problem, das hat Vorteile, du kannst sparen am Friseur, am Shampoo. Wenn du hast so lange Gewand, dann kannst du verstecken Zellulitis. Oder wenn du bist zu dick, kannst du verstecken. Und mein Vater so, und Sprengstoffgürtel kannst du auch gut verstecken, ja genau. Ich glaube, das ist schon interessant, dass das Kopftuch an sich, es muss nicht unbedingt so viel mit sich, ne? Also es ist, heißt noch gar nichts. Also eine Frau kann durchaus natürlich auch freiwillig Kopftuch tragen. Und das ist ein großes Problem, dass man das direkt so mitdenkt, okay, dann wird sie unterdrückt, dann macht sie das nicht freiwillig. Das arme Mädchen oder das arme, weiß nicht, die arme Frau.
Glaubst du denn? Ja, tatsächlich. Nee, bitte.
Stell dir vor, ne, ich komme aus einem ganz anderen Kulturkreis und ich habe mein Leben lang diesen Wunsch gehabt, einfach Kopftuch zu tragen. Es war so sehr mein Wunsch und keiner hat mich dazu gezwungen. Und das ist wirklich wahr. Es hat mich keiner dazu gezwungen, Kopftuch zu tragen, weil ich wollte das noch, als ich ein kleines Mädchen war, als ich die Nonnen gesehen habe, fand ich das einfach so schön, dass sie bedeckt sind. Mhm. Und ich habe dann, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich in der Schule, ich war in der Förderklasse zuerst, dann wurde ich in die Regelschule eingeschult und in dieser Schule habe ich einfach gesagt, ich möchte in meiner orthodoxen Fastenzeit 1 Monat lang Kopftuch tragen. Darf ich das? Und die haben gesagt, ja, machst du, wenn du das aus religiösen Gründen machen möchtest, dann mach das. Und ich habe das einfach so gemacht und das macht kein Mensch. Es gibt gar keine russische Tradition, dass man in der Fastenzeit ein Kopftuch trägt. Und ich habe es noch lange, bevor ich zum Islam konvertiert bin, habe ich schon Kopftuch getragen, einfach weil ich das so schön fand. Ich wollte das einfach so. Weißt du, das kann man einfach aus persönlichen und psychologischen Gründen wollen. Deswegen ist das alles, sollte man schon sehr differenziert betrachten, aber ich habe Verständnis dafür, dass Menschen das nicht immer können. Ja.
Aber denkst du, dass Frauen, die Kopftuch tragen, merken, wie die Umwelt dann möglicherweise, sprich, müssen nicht immer Deutsche sein, aber sagen wir mal Deutsche, sie, ja, sich fühlen sich beobachtet davon oder sie aburteilen. Denkst du, diese Frauen merken das?
Ja, klar.
Ja,
ja, das wissen sie.
Das wissen sie.
Es ist nicht, es ist viel extremer. Also es ist, ich kann dir leider nicht den Tipp geben, zieh mal ein Kopftuch an und versuch, weil du ein Mann bist, man sieht es ja auch an. Aber wenn man eine Frau ist und einfach so ein Experiment machen würde, einfach mit dem Kopftuch so mehrere Tage sich in der Öffentlichkeit zeigen, du wirst schon sehr, sehr schnell merken, wie anders du behandelt wirst, glaub mir. Das ist, du merkst es sofort, wie du angeguckt wirst, ist halt noch die eine Sache, weil es kann andere Gründe geben, warum ein Mensch dich anguckt. Aber es gibt ja auch Sprüche. Und es gibt immer irgendwelche, es entstehen auch Konflikte. Ich habe zum Beispiel in meinem Umkreis eine Freundin, die ein Kopftuch trägt und die sagt, ich habe ein Problem, dass ich zum Beispiel, wenn man mich schlecht behandelt, schon mal versuche im Voraus möglichst, wie soll ich das sagen, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen, weil wenn ich jetzt wirklich für meine Rechte einstehen würde, dann würde man das direkt mit den ganzen Frauen verbinden, die ein Kopftuch tragen und würde sagen, ja, die sind doch immer so streitsüchtig. Also man hat schon im Voraus als eine Frau mit einem Kopftuch einfach diese Belastung, dass man auch noch diese Verantwortung trägt, wie man überhaupt so, wie das Bild ist. Man versucht einfach möglichst nett zu sein und irgendwie...
Also man repräsentiert eine Gruppe sozusagen, nicht ein Individuum.
Ja, genau, das ist das eine. Natürlich möchte man einfach nicht mehr so, ja, die hat das so interessant formuliert, dass das wirklich, das war so eine Situation, wo sie eigentlich recht hätte. Sie wurde mit Unrecht irgendwie angegriffen, verbal. Aber sie konnte in diesem Moment auch so schlecht für sich einstehen, weil dann sieht das wieder so aus, als wäre sie aggressiv. Weißt du, man versucht dann noch weniger aggressiv zu sein. Es ist ohnehin schon, muss ich sagen, für uns Frauen schwer, was das betrifft. Wenn wir für unsere Rechte einstehen, dann werden wir direkt als wie nennt man das, als Zicken abgestempelt. Ja, so die Zicke. Weißt du, oder wenn ich das mache als Comedian, wenn ich einfach sage, Leute, so geht das nicht, das gefällt mir nicht, dann würde man direkt sagen, ach, diese Zicke mit Star-Allüren, keine Ahnung, ne, so, man denkt dann direkt irgendwie in eine völlig andere Richtung. Wenn man einfach nur für sich, für seine eigenen Rechte kämpft, wird er nicht irgendwie abgestempelt und es wird nicht gesagt, dass der irgendwie eine Zicke ist, sondern es wird einfach nur, ja, man weiß einfach, oh, der ist ein bisschen, Respekt, ne, so Respekt einfließen.
Ja, ich glaube, es ist am Ende des Tages der Respekt, der da zählt. Ich glaube, es gelingt auch, es kann auch Frauen gelingen, wobei ich glaube schon, dass du nicht Unrecht hast damit, dass solche möglicherweise auch über jahrhundertlang gelernte Rollenbilder ja auch vielleicht sind, dem man da entgegenstehen muss. Ich muss aber auf der anderen Seite auch sagen, ich kenne allerdings auch Männer auch in meinem Job, als Barkeeper, die nicht diesen Respekt so aussenden und dadurch genau so, also sobald die sich beschweren, kriegen die auch eins auf den Deckel und da heißt es auch, ach der wieder, der kriegt doch eh nichts gebacken. Also das kommt auch, hat auch manchmal was mit der Persönlichkeit, nicht nur mit dem Geschlecht zu tun. Ja.
Das stimmt, ja, da gebe ich dir recht.
Ich denke das nur so, weil ich, also deswegen habe ich dich gefragt mit dem Kopftuch, wie das ist, weil man natürlich, also ich bin ja, auch die Generation, natürlich bin ich schon damit groß geworden, dass ich hatte zum Beispiel einen türkischen, mein bester Freund war Türke, dessen Mutter hatte natürlich ein Kopftuch an, so, das heißt, man hat natürlich so Berührungspunkte auch schon als Kind damit gehabt, aber das hat sich natürlich dann auch in den letzten 20, 30 Jahren, hat sich das immer mehr ins das ganze Stadtbild sozusagen integriert. Deswegen frage ich mich ja, warum wir, oder denke dann, aber trotzdem gehen wir heute nicht ganz normal damit um, so. Also als Nicht-Kopftuchträger, sage ich mal. Wir gehen nicht ganz normal damit um. Ich glaube, weil wir auch manchmal, weil ich das Gefühl habe, so geht es mir auf jeden Fall, dass man mit diesem Kopftuch oder mit so einem sehr einheitlich aussehende Kleidung, die man trägt, dass man ja nochmal eine Art Distanz aufbaut, die sowieso schon aufgebaut ist, dadurch, dass man jemanden nicht kennt. Also, dass man einfach so ein bisschen Abstand zu jemand hat, man kennt ihn nicht. Durch das Kopftuch wird das noch verstärkt, habe ich das Gefühl. So wäre meine Herangehensweise daran. Also so geht es mir auch ein bisschen. Und das ist aber auch ein bisschen im Kopf. Also dass man muss irgendwie versuchen, ein bisschen über diese Hürde zu hüpfen. Aber ich finde es nicht so einfach.
Interessant. Ja, da hast du recht. Das ist natürlich auch dafür da. Also
ja, das ist auch dafür da, eben genau.
Ja. Das Kopftuch ist dafür da, um diese Distanz zu schaffen, damit man als Frau auch respektvoller behandelt wird. Also ursprünglich gedacht, ist das eigentlich gar nicht mal so, also sozusagen zumindest die Muslime, dass das Kopftuch ja auch das entsexualisiert auch eine Frau. Ne?
Genau,
und dadurch kannst du mit einer Frau eigentlich wie mit einer einfach nur mit einer Person sprechen und ohne ständig davon quasi sozusagen abgelenkt zu werden, dass sie auch noch eine Frau ist. Also weißt du, so angeblich soll das einfach diese ganzen Reize einfach ein bisschen reduzieren und dann kann man so eine Frau, ist natürlich, da kann man jetzt in die feministische Ecke irgendwie so sich hinbewegen und sagen, das ist natürlich Blödsinn, also zum Teil, dass das überhaupt, dass man an sowas denkt, also ne, man sollte die Frau generell einfach nicht sexualisieren, wie wäre es dann?
Natürlich,
so, ne?
Ja.
Genau,
also,
aber...
Oder, ja, oder ich weiß gar nicht, naja, man ist ja trotzdem Frau und Mann, also ganz jetzt, ich will mich nicht dagegen aussprechen, sie komplett zu entsexualisieren, das wäre dann auch...
Ja, nicht entsexualisieren, aber aufhören, also entobjektivieren vielleicht, also einfach nicht als sexuelles Objekt zu betrachten, aber eben, genau. Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht das Gefühl, dass die deutschen Männer jetzt grundsätzlich sehr viel Problem damit haben. Es haben, gibt es ja auch, also schon, aber wenn man jetzt gerade wieder mal zum Thema russische und deutsche Männer übergeht, was ich an den russischen Männern echt nicht mag, ist dieses Ständige, dass sie dann mit dir immer so kommunizieren wie mit einer Frau. Ich weiß, dass sehr viele Frauen genau das bei den deutschen Männern vermissen. Sehr viele russische Frauen das bei den deutschen Männern vermissen. Habe ich das richtig gesagt? Genau.
Hast du richtig gesagt, ja.
Genau. Dass die Russinnen, also die sind es nicht gewohnt. Die sind es eben gewohnt, wie, ja, ich bin das Mädchen, so, ich bin hier die Frau.
Ja,
also ich möchte auch so behandelt werden von den Männern. Dann fühlt man sich natürlich ganz anders. Aber von einem deutschen Mann wirst du auch wirklich auf der Augenhöhe behandelt. Und da ist es vielleicht auch auf der Augenhöhe. So will ich das nicht sagen. Das ist eine andere Geschichte. Da wirst du halt als Frau behandelt. Das heißt nicht, dass du dann unter dem Mann bist, jetzt in der russischen Gesellschaft. Wir sind jetzt ein bisschen gesprungen, wieder zurück zu der russischen Gesellschaft. Aber du wirst einfach anders behandelt, weil du eine Frau bist. Und Du darfst dann irgendwie mehr und der wird viel mehr verziehen. Es wird nicht mehr so viel gefordert von dir, dass du jetzt das und das musst und so. Aber mit den deutschen Männern ist es immer so eine Ebene. Man ist sehr gleich irgendwie und man hat die gleichen Rechte, die gleichen Pflichten. Und das ist ein schönes Gefühl, was zum Beispiel Partnerschaft angeht, dass man einfach auf so einer Basis ganz anders nur eine Beziehung aufbauen kann. Und man kann einfach als Mensch, finde ich, jetzt als Frau, kannst du einfach irgendwie mehr wachsen, habe ich das Gefühl, als wenn du ständig in dieser Rolle steckst, du bist ein kleines Mädchen oder du bist eine schwache Frau. Und das ist übrigens auch das, was mein Problem mit der Svetlana war, dass sie genau das, was ich gerade ausspreche, genau so denkt meine Svetlana eben nicht. Und die Zuschauer, die ich damit angezogen habe, die denken genauso. Und ich, die Svetlana erschaffen hat, hat eine völlig andere Denkweise. Und das ist das Krasse gewesen. Und ich bin einfach nur froh, dass ich die jetzt ein bisschen abgelenkt habe. Aber zum Kopftuch kann ich nur sagen, genau, das verstehe ich. Also, dass du sagst, dadurch entsteht noch mehr Distanz. Und das ist vielleicht auch so gedacht. Ich glaube nicht, dass unbedingt viele Frauen, die ein Kopftuch tragen, von deutschen Männern angesprochen werden wollen. Also es muss nicht, genau.
Ja.
Aber was ich auf jeden Fall schöner fände, wenn einfach in der deutschen Gesellschaft viel mehr mit den Frauen gesprochen werden würde und nicht über sie ständig so diese Kopftuch tragen, Frauen, das, dies, sondern einfach Fragen stellen. Ich habe das Gefühl, dass wir uns gegenseitig viel zu wenige Fragen stellen. Also du bist ein super guter Gesprächspartner.
Dankeschön.
Du stellst sehr gute Fragen. Ich fühle mich sehr wohl bei dir immer. Das ist sehr schön. Und natürlich ist das ein Format, ne? Also das ist, ich stelle übrigens weniger Fragen. Ich hoffe, das ist okay für dich.
Du stellst aber überhaupt Fragen. Du bist einer der wenigen Gäste, die auch mal zurückfragen. Das tatsächlich machst du das öfter mal. Ist mir schon aufgefallen in den letzten Sendungen, die wir gemacht haben. Das machen normalerweise die Leute nicht. Fällt mir immer positiv auf.
Ja. Ja, also ich meine, es soll vielleicht auch schon ein bisschen mehr wie ein Gespräch verlaufen, aber ich bin halt diejenige, die du eingeladen hast. Du gibst mir halt diesen Raum und ich bin auch sehr dankbar, dass ich mich hier so entfalten darf und einfach sehr viel labern darf. Ich liebe Podcasts generell dafür, dass man einfach sehr viel
sprechen kann. Du musst ja selber einen machen, Lisa.
Ja, ich muss einen selber machen. Vielleicht kannst du mir da helfen.
Ja, natürlich.
Ja, ich weiß gar nicht,
wie das geht. Weißt du, was ich mir überlegt habe mit dieser Entsexualisierung von dem Kopftuch, also was dadurch eben passiert oder was das eben ja auch, also diese Distanz, dass man die Frau entsexualisiert, dann habe ich immer, das ist natürlich ein bisschen an den Haaren herbeigezogener Gedanke, aber dann habe ich immer gedacht, ja gut, ich finde das ja gut, wenn man das macht, aber es gibt doch zum Beispiel auch, die haben ja auch Sandalen an, es gibt ja auch Fußfetischisten, also die fühlen sich ja dann bei so einer Frau mit Kopftuch, die zum Beispiel jetzt schöne Füße hat, als Beispiel, würden die sich ja auch sexuell hingezogen fühlen, da hat ja müsste der muslimische Glauben ja nachlegen. Oder gab es damals noch keine Fußfetischisten vor 2000 Jahren? Ist ja auch die Frage.
Ja, ist halt die Frage. Ich glaube, vielleicht gab es die auch nicht.
Man hat vielleicht das nicht so offen diskutiert, glaube ich.
Nee, ich glaube.
Aber auch. Das denke ich also immer. Auch, ich denke immer, auch, da müsste man die ja auch nur Stiefel an.
Ja, was ist eigentlich mit den lesbischen Frauen? Zum Beispiel Frauen untereinander dürfen ja Haare zeigen, aber es gibt ja auch Frauen, die eben auf Frauen stehen. Ist auch nicht geklärt, so wie soll man sich dann, oder vielleicht ist es geklärt inzwischen, ich weiß nicht, ob es dazu eine Fatwa gibt, also irgendwelche, da gibt es ja so Gelehrten, die sich so mit Themen, die einfach aktuell vorhanden sind und früher gab es sie nicht, die versuchen sie anhand von verschiedenen Überlieferungen irgendwie schon irgendwie so eine Entscheidung zu fällen, wie kann man sich jetzt als Moslem richtig verhalten. Aber ist auch die Frage, ob man diesen Gelehrten vertrauen möchte oder nicht oder sich darauf verlässt, dass sie recht haben, wie auch immer. Aber es ist halt so, dass das mit den Fetischisten oder mit dem generell... mit den
Fetischisten.
Ja, also nee, auch überhaupt Kopftuch tragen. Du wirst es nicht glauben, aber es gibt sehr viele Männer, die einfach darauf stehen, dass eine Frau ein Kopftuch trägt. Es ist noch nicht mal so weit gedacht mit den Fetischisten und Sandalen, sondern überhaupt, dass... es gibt Männer, die einfach eine Frau ohne Kopftuch nicht so anziehend finden wie eine Frau mit Kopftuch. Und was machen wir da?
Das kommt ja noch oben drauf. Also die es richtig anmacht.
Klar.
Ja gut, aber dann gut, du kannst halt nicht alles abdecken. Ja, habe ich jetzt auch gelernt, das geht da nicht. Du musst die breite Masse, die nicht von Kopftüchern und Füßen sich angezogen fühlt.
Letzten Endes ist alles sehr einfach erklärt durch Muslime. Also die machen das ja nicht nur wegen der Männer. Übrigens, weil es so gewollt ist oder weil im Koran irgendwie sowas Ähnliches steht. Das kann man übrigens sehr unterschiedlich interpretieren. Da steht es nicht so wortwörtlich, du musst halt genau Kopftuch tragen, sondern du musst dich irgendwie, das ist eine komplizierte Formulierung, da kann man die verschieden auslegen. Aber die machen das eher so für Gott eigentlich viel mehr, glaube ich, aus Gehorsam dem Gott gegenüber, als um die Männer nicht zu reißen. Aber das wird sehr oft, sehr gerne so erklärt mit diesen Reizen und das und dies.
Aber wird das eher von den Deutschen erklärt oder von den muslimischen Mitbürgern oder von wem wird das am ehesten erklärt? Von den Deutschen mal wieder, oder?
Was meinst du damit?
Sagen, das hat nur was damit zu tun, dass man das entsexualisiert.
Nein, das wussten die Deutschen, glaube ich, nicht. Das sagen die Muslime selber, sagen das sehr gerne. Genau. Okay. Und neu war für mich die Unterhaltung mit einer Freundin, die im Iran war und die sagte, im Iran würden Frauen, wenn sie den Kopftuch tragen, die tragen das einfach für Gott. Also aus Respekt vor Gott. So. Hm. Weiß nicht, also natürlich jetzt je nach Regime tragen sie einfach nicht nur Kopftuch, sondern sind sehr stark bedeckt, einfach aufgrund der Polizei da. Wie heißt die nochmal? Die Sittenpolizei. Ist natürlich was anderes. Aber wenn sie dann nicht wegen der Reize. So. Deswegen kann man das sehr unterschiedlich sehen. Aber ich finde, wie immer in allem, finde ich diesen psychologischen Aspekt sehr interessant. Wie man sich eigentlich so fühlt, wenn man bedeckt ist, eine Frau, wenn Frau bedeckt ist, also, dann fühlst du dich auch einfach komplett anders. Und es ist, oder warum willst du dich so verstecken? Also warum
Wie fühlst du dich denn dann? Sicherer? Oder?
Ja, zum Teil fühlst du, ja, absolut. Ich fühle mich, also man wird angefeindet natürlich auch. Zum Teil, aber man wird zumindest hier in Hessen nicht jetzt angegriffen dafür, dass man Kopftuch trägt. Also es ist eher so selten. Und du fühlst dich natürlich, also ich habe mich verbunden gefühlt mit all den anderen muslimischen Frauen. Und du hast auf einmal eine riesengroße Familie voller Muslime und alle muslimischen Männer sind auf einmal sehr respektvoll. Also schon, es ist schon anders, muss ich schon sagen. Ja, das ist, du hast das Gefühl, geschützter zu sein. Das war, das hatte ich. Ich habe sogar noch sowas praktiziert, eine Zeit lang, wo ich Angst hatte, abends unterwegs zu sein. Zum Beispiel, ich bin, boah, jetzt kriege ich meinen Akzent wieder, weil ich zu lang geredet habe. Warte.
Schon okay.
Wenn ich mit dem nach den Auftritten unterwegs war, ja. Manchmal bin ich von den Auftritten halt abends nach Hause gefahren. Früher, jetzt passiert mir das eher nicht, also ich bleibe dann im Hotel. Da bin ich dann nachts unterwegs gewesen oder abends, habe ich ein Kopftuch angezogen.
Das ist dann sicherer, meinst du generell? Ja. Oder fühlst du dich nur sicherer oder glaubst du, wirst du auch weniger angegriffen?
Ich glaube schon, dass es sicher, also dass es etwas Sicherheit mit sich bringt, weil wenn einer Kopftuch tragenden Frau etwas angetan wird und es wird irgendwie bekannt, also ich meine jetzt nicht, nicht generell natürlich, wenn das jetzt mal angenommen, was derjenige, der mich jetzt so draußen sieht, nicht weiß, ist, dass ich keine Muslima bin und dass hinter mir nicht diese große Familie steht aus Brüdern, die kommen können, so, ne, genau, aber das könnte, wenn man davon ausgeht, das ist eine Muslima, die gerade da mit dem Köfferchen und einer Gitarre unterwegs ist, was ja schon sehr unwahrscheinlich ist, aber okay, mal angenommen, sie ist so. Sie hat eine große Familie hinter sich und einen großen Clan, weißt du, das ist schon ein anderes Gefühl. Man hat mehr Respekt davor, wenn das dann bekannt wird, wer die Tat gemacht hat, wer der Täter ist, dann wirst du viel mehr vielleicht leiden müssen, als wenn es einfach nur ein, nicht einfach nur, sondern wenn es eben keine Muslima ist. Und das, wir sind
wie krass das eigentlich ist, gell? Wenn man sich das eigentlich mal vorstellt. Also ich finde das ja interessant und das ist ja auch so ein bisschen so ein Klischee, weißt du, so dieses, ja, ich hole meine Brüder, weißt du, so ist halt so dieses Klischee. Aber auf der anderen Seite denke ich natürlich, oh, das ist ja eigentlich, was heißt das denn für eben für Deutsche, sage ich mal so. Die haben dann, ich habe eine Tochter oder, weißt du, oder eine Freundin oder was auch immer. Und ja, dann habe ich, die haben nicht diesen Hintergrund. Die haben nicht diese, hier meinen Clan, der dann kommt und als Drohgebärde, der dich dann irgendwie klein macht. Das haben wir ja gar nicht. Ja?
Nee. Also wir haben, als Deutsche haben wir nur das Gesetz und
die Polizei.
Die Polizei. Die Polizei. Genau, die Polizei. Die Anzeige ist raus, so Sätze halt, damit kannst du um sich rumschlagen vielleicht.
Ja, und das ist, weißt du, das ist gleichzeitig, weil wir den Unterschied hatten zwischen russischen und deutschen Männern. So dieses, du sagst, das mit dieser auf Augenhöhe und Partnerschaft und so weiter, Sachen, die die nicht wegzudenken sind aus Deutschland. Auf der anderen Seite haben die deutschen Männer ja dann wiederum das andere Problem, dass der Feminismus gefühlt dann ihnen vielleicht zu stark ist oder was auch immer und sie dadurch sich oder die Männlichkeit nicht mehr so definiert werden kann oder junge Männer gibt es auch, es gibt Studien darüber, ich will mich darauf nicht beziehen, aber so ein bisschen orientierungsloser sind, was das, wie sie sich jetzt als Mann verhalten sollen und so weiter. Das ist dann wieder die Problematik der ganzen deutschen Männer, die jetzt nicht sagen, weil das vorhin das Plädoyer war ja so, dass man sagen könnte, wow, super, also die deutschen Männer, das ist ja also ein Vorzeigebeispiel auf der weltweit. Und so ist es ja auch nicht. Also und selbst, ich glaube, auch deutsche Frauen mögen das nicht immer, wenn Männer zu, wie soll ich sagen, zu sehr von ihrer eigentlichen, von dem eigentlichen Klischee abweichen. Also sie sollen nicht so hart sein und sie sollen, aber sie sollen auch nicht total weich wie Pudding sein, ja.
Ja, ja, klar. Also die Sehnsucht nach diesen ganzen veralteten Rollenbildern ist trotzdem irgendwie da, auch bei Frauen. Ja. Das ist sehr interessant gewesen, als die Svetlana da so ihre Plädoyers gehalten hat im Internet. Habe ich wirklich so von deutschen Frauen auch schon mal so Kommentare bekommen, ja, eigentlich schade, dass wir wirklich das nicht mehr haben, das mit Komplimenten oder Tür aufhalten und so sich als Frau ein bisschen schwächer fühlen und dieses die Dame sein, so, keine Ahnung. Ich glaube, dass das schön war zum Teil und ich glaube, als Frau will man sich schon auf den Partner verlassen können und sich fallen lassen, also quasi ne, so auf ihn fallen lassen, wie nennt man das, sich komplett anvertrauen und irgendwie auch das Gefühl haben, der ist der Stärkere. Also diese starke Schulter, ich glaube, dass das schon so ist, dass viele sich danach sehen. Aber
Weil die kennen halt nicht das Extreme in Russland, so, oder? Ja, wie es halt auch so eher dann vielleicht negativer sein kann.
Genau, es gibt immer negative Sachen dabei. Also sagen wir mal, in dieser Gleichberechtigungsgeschichte gibt es natürlich auch negative Momente. Und ja, Männer sind, deswegen sagt meine Svetlana ja auch, hätte wenigstens die deutsche emanzipierte Frau den deutschen Männern Orientierungskurse angeboten, damit der Mann weiß, wann ein Mann ist, wäre besser gewesen. Ja, das ist diese Orientierungslosigkeit ist auf jeden Fall schon ein bisschen da. Hm. Und aber ich glaube, dass das egal ist eigentlich. Letztendlich sind wir, also die Gesellschaft entwickelt sich in eine Richtung und es kann sein, dass sich das wieder ganz anders entwickelt demnächst. Also es kann zurückgehen, theoretisch.
Das stimmt, also, ja, das stimmt.
Es kann sein, dass die jungen Männer heute, die heute geboren werden, dass die einfach demnächst die Machos ohne
das Patriarchat wieder aufleben lassen. Ja, so, ja.
Wer weiß, genau.
Ja, das weiß man nicht so.
Das kann zum Beispiel sein. Oder, genau, es gibt sehr viele, es gibt immer Probleme. Weißt du, ich habe einfach die Welt folgendermaßen verstanden, diese Welt. Dass das hier so funktioniert, egal wie die Welt sich entwickelt. Man versucht es immer besser zu machen. Man verändert irgendwas in der Gesellschaft. Mhm. Es verändert sich auch etwas. Und dann kommen die anderen Nachteile. Und du hast trotzdem Probleme. Dann versuchst du, diese Probleme zu lösen. Dann kommt wieder das, was wir davor hatten mit den Problemen. Weißt, es gibt immer irgendwelche Probleme, irgendwelche Nachteile von der aktuellen Lage. Zum Beispiel die Tatsache, dass man in Deutschland versucht hat, viel toleranter zu werden. Und das ist super, eine super gute Sache, dass man einfach endlich alle annimmt, wie sie sind, dass die Nicht-Binären gesehen werden, die ganzen queere Szenen, also komplett einfach alle akzeptieren. Und es ist super. Was passiert aber dadurch passiert halt Folgendes, dass diejenigen, die damit überhaupt nichts am Hut haben, dass sie dadurch noch intoleranter werden, so dass sie das noch mehr ablehnen und dieser Lager wird halt stärker. Und es ist immer so ein, es ist egal, was passiert in unserer Gesellschaft, letzten Endes wird es immer irgendwelche Probleme geben, die wir als Menschen zu bewältigen haben. Weil ich glaube, diese Welt ist dafür da, damit wir hier so etwas zum Erleben haben, einfach zum, wo wir uns an etwas reiben können oder etwas, woraus wir etwas lernen können für unsere Seelen. Das ist halt das, was ich glaube, ehrlich gesagt. Also, dass wir hier nicht, dass also es so ist. Ja.
Wie so, ja, also oder auch so das große Chaos, in dem, dass man immer wieder Ordnung bringt. Also so nicht dieses Endziel, dass man sagt so, ja, also das fand ich zum Beispiel interessant, als der Begriff Wokeness noch größer war als jetzt. Mhm. Dass man ja dann die Menschen, die das, sagen wir mal, mehr vorangebracht haben ja auch sowieso einen Idealzustand in 10 Jahren gesehen. Dann wird das so und so sein und dann ist alles in Ordnung. Und dann haben wir und dann kommt auf einmal wieder so eine Gegenbewegung, die man, mit der man nicht rechnet und so. Und deswegen glaube ich, dass die so eine Prognose zu sagen, wie ist es in 10 Jahren, ist völlig unmöglich. Man kann einfach nur, man hat nur dieses Chaos und man versucht immer wieder in kleinen Stückchen das in so eine Ordnung zu bringen. Aber dann kommt wieder was Neues, dann versucht man es wieder. Und so, das macht man sein ganzes Leben, privat, aber auch als Gesellschaft, glaube ich, ja.
Ja, ich glaube, das gehört einfach dazu. Es ist zum Leben dazu, dass man ständig irgendwie was nachbessert. Und ich glaube, das ist der Prozess. Ist das der Prozess? Ist das der richtige Artikel? Dann mit Akzent, genau, das funktioniert immer. Wenn ich nicht weiß, wie der Artikel geht, dann füge ich einfach entweder ein Chin, weißt du, so anstatt, weiß ich nicht, Tisch, nee,
ja, das
Tisch,
ist wie wenn Tischchen. Wenn du sagst, jetzt spreche ich wieder mit Akzent, ich finde das gar nicht so unsympathisch, du kannst ruhig mit Akzent reden, ist alles
gut. Ich weiß. Ja, aber es ist nur, wenn es gewollt ist, dann habe ich die Kontrolle darüber, wenn es ungewollt durchkommt, dann habe ich das Gefühl, ich verliere gerade das Gleichgewicht, weißt du? Ja, okay. Es ist einfach nicht das gleiche Gefühl. Also ich würde gerne das kontrollieren können. Ich bin so ein Control-Freak. Aber genau das ist, darum geht es in diesem Leben, dass man diese Kontrolle vielleicht auch nicht unbedingt die ganze Zeit behalten will, sondern einfach versucht, etwas das Beste draus zu machen aus dem Leben, so wie es gerade läuft. Wir können einfach auch übrigens gar nicht perfekt sein. Deswegen kann diese Welt auch nicht perfekt sein. Werden. Und es wird es auch nie. Diese Welt wird nie perfekt. Also ich weiß gar nicht, ob die Menschen das denken. indem sie versuchen, etwas zum Positiven zu verändern, ob die so ein Endziel haben, dass das irgendwann mal ja so und so wird. Aber ich glaube, das ist hoffnungslos. Das ist einfach immer mit irgendwas verbunden, was einfach total schief laufen wird. Und das ist auch okay. Man muss, glaube ich, einfach alles so annehmen, wie es läuft, mehr oder weniger. Natürlich jetzt trotzdem weiter versuchen, das Beste daraus zu machen.
Ja, also perfekt ist ja immer so, das ist ja so ein abstrakter Begriff, den wir Menschen irgendwie erfunden haben, aber das ist ja wie so ein Richtwert. Wir haben ja so wie so ein Richtwert oder so ein Bild, aber ich glaube, wir haben auch, weiß nicht, ich glaube, wir werden ja auch von Kind auf teilweise so großgezogen, also so dieses, der Prinz und die Prinzessin im Märchenbuch, weißt du, so. Und die haben ja dann auch dieses Endziel, dass die dann irgendwann nach den ganzen Abenteuern und nachdem sie sich verliebt haben, in diesem Schloss da wohnen. Das ist ja das Endziel von denen. Der in gefühlt der perfekte Zustand. Aber ist ja weit weg davon, ja. So. Und ich glaube, daher kommt das, weil wir ja schon so groß werden. Das wird einem ja schon mit 2 Jahren vorgelesen. Dann denkst du so, okay, weißt du?
Ja.
Ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun. Aber sag mal, ich wollte dich nochmal was anderes fragen. Und zwar, warst du dieses Jahr in Russland? Ja, oder?
Ja.
Was hat dich denn dazu bewogen?
Meine Oma ist gestorben, aber ich war nicht deswegen da, sondern sie ist verstorben vor 2 Jahren.
Mhm.
Und ich habe sehr viel über den Tod nachgedacht, irgendwie insgesamt so, weil immer, also in diesem Jahr sind echt viele Menschen gestorben, die ich persönlich kannte, auch aus der Comedy-Szene. Das hat mich jedes Mal irgendwie völlig aus der Bahn geworfen. Und
ja,
ich habe dann drüber nachgedacht, das hat meine Cousine auch noch gesagt, ich habe so eine kurze Lebenslinie auf der Hand. Nicht, dass ich früher sterben muss. Nicht, dass sie jetzt unbedingt daran glaubt.
Ist da ein Tier nicht, oder was? Du guckst so nach unten, ist da ein
ja,
Tier?
Ja, sorry, die ist
was für ein
laut.
Tier ist das?
Das ist meine Hündin.
Ach, ein Hund. Hallo Hund.
Genau. Hallo Hund.
Hallo Hund.
Roxy.
Ja, hallo Roxy.
Genau, sie hat sich wieder hingelegt, um sich zu motivieren. So.
Ja, um sich zu motivieren. Später.
Ich war in Russland, weil ich wirklich gedacht habe, mein Gott, ich war seit 6 Jahren nicht mehr da. Ich will einfach meine Liebsten sehen. Ich will die einfach nochmal alle umarmen. Meine Schwester lebt da. Und meine Cousine ist wie meine Schwester auch. Mit der bin ich groß geworden. Wir waren immer total, also die besten Freundinnen unter anderem, nicht nur Verwandte. Wir haben alles zusammen gemacht und ich habe sie einfach alles so vermisst. In der Zwischenzeit ist übrigens auch es gab mehrere Todesfälle wirklich in der Familie.
Mein Beileid, ja.
Ja, danke schön. Und ich habe gedacht, nee, ich will die einfach alle nochmal sehen. Wer weiß, wann ich nochmal dahin fahren kann, wie sich die Lage verändert, weiß man das? Und dann bin ich einfach dahin, wenn ich gewusst hätte, dass ich später auf YouTube so viele Videos zu diesem Thema mache, dann hätte ich ganz anders gefilmt. Ich habe alles im Hochformat gefilmt und immer nur für mich selbst, so einfach, um das alles irgendwie mitzunehmen. Ich habe nicht gedacht, dass ich auf einmal auf YouTube anfange, über diese Russlandreise so intensiv und so locker unvorbereitet zu erzählen, dass die Menschen drauf abfahren. Das hätte ich nicht gedacht.
Hey, ich glaube, die Menschen interessiert das sehr. Deswegen habe ich auch nochmal jetzt dich gefragt. Ich glaube, sie finden es schon interessant aus dem heutigen Standpunkt heraus. Und ich glaube deshalb auch, weil man, und das, was ich am Anfang auch meinte, weil man manchmal das alles nicht so greifen kann, was Russland eigentlich ist.
Ja, das kann man, das konnte man auch vorher nicht so gut greifen. Jetzt wird es noch immer geheimnisvoller anscheinend. Ne? Also, weil es ist schon klar, aus welchen Gründen, aber es war schon immer so interessant bei Menschen, die so Russland-affin sind, und ich meine jetzt nicht die Politik natürlich, sondern die wirklich so die russische Kultur lieben und sich dafür interessieren. Die Deutschen, die sagten immer, ja, wir lieben Russland, aber ich hatte bei denen immer das Gefühl, dass die da etwas versuchen zu begreifen, was echt nicht begreiflich ist. Die russische Seele, wie man so darüber sagt, ich finde es ja, den Begriff finde ich jetzt nicht besonders cool, ehrlich gesagt, weil ich nicht daran glaube, dass die Seelen eine Nationalität haben. Aber genau, aber die russische Seele im Sinne dieser Mentalität, das ist etwas, was noch nicht mal die Russen selbst greifen können. Das ist so kompliziert und mit so viel, einerseits Schwermut, andererseits Hoffnung und etwas Helles ist auch auf jeden Fall drin. Und was ich glaube, wie man am besten diese russische Seele anfangen kann, noch nicht mal zu verstehen, eher zu fühlen, das sind die ganzen Klassiker der russischen Literatur. Ich glaube, das würde ich alles lesen erstmal, um einfach zu begreifen, was das für ein Land ist. Ich würde auch die alten Klassiker nehmen, also wirklich Gogol, weiß nicht, Gogol kennst du? Sagt niemandem was, glaube ich. Ich weiß noch nicht mal, das ist bestimmt auf Deutsch übersetzt worden. Da würde ich anfangen, das ist sehr früh. Genau, und dann würde ich echt Dostojewski, Tolstoi natürlich auch lesen, aber auch andere Klassiker. Und dann kann man vielleicht, und das ist auch übrigens mein Zugang auch zu der deutschen Mentalität. So versuche ich auch die deutsche Mentalität zu begreifen und sammle gerade so eine Liste. Also wenn jemand in den Kommentaren vielleicht mal schreiben mag, was soll man unbedingt lesen, wenn man sich in der deutschen Kultur irgendwie zurechtfinden möchte und die deutsche Mentalität begreifen. Ja. Das finde ich auch sehr spannend. Also ich versuche, so eine Liste anzufertigen.
Ja, ich finde es auch interessant. Schreibt es mal hier in die Kommentare. Ich würde ja denken, manchmal vielleicht werden ja noch Sachen, die auch in der Schule gelesen werden, dafür gehalten. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das so ist. Also Dürrematt oder Schiller wird auch gelesen. Also ich bin ja jetzt momentan, meine Tochter muss ja jetzt in der Oberstufe noch mehr lesen als vorher. Deswegen, jetzt kriege ich es ja noch mehr mit. Es mag sein, ob man dann uns Deutsche jetzt, so wie wir jetzt sind, also oder das, ob man das dann besser versteht, das weiß ich gar nicht, keine Ahnung.
Doch.
Wäre für die Deutschen auch mal interessant, sich selber mal zu hinterfragen. Ja,
ja, aber das ist wiederum interessant, wenn du dich selber besser begreifen willst als Deutscher, musst du eigentlich aus dem deutschen Raum raus und in die andere Kultur rein. So. Hm. Und genau da wäre es eigentlich total schön, wenn die Deutschen viel mehr mit den Türken zu tun hätten. Also man lebt so nebeneinander her, also nebeneinander, in einem Land, aber man denkt, also es ist auch so ein kompliziertes Thema. Und ich lebe ja jetzt in Hanau.
Ja.
Und Hanau ist ja sehr, also es gibt sehr viele Türken und Kurden hier. Und das Attentat war ja auch hier, war ganz schlimm. Und dieses Gefühl so, die Türken und die Deutschen, die treffen sich nicht, obwohl sie so nah beieinander sind. Ich habe immer das Gefühl, obwohl du sagst, du hast einen türkischen Freund, ne? Hast du einen türkischen Freund gehabt?
Ich hatte früher in der Schule einen türkischen Freund. Da war mein bester Freund, war Türke, und der ist dann, seine Eltern haben ihn in die Türkei zu seinem Großvater geschickt in der vierten Klasse. Er war so traurig, es war ganz schlimm. Haben wir noch Briefe geschrieben, irgendwann ist der Kontakt abgebrochen.
Oh.
Das war der traurige Hintergrund, ja.
Ja,
sowas, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das öfter mal passiert oder was damit zu tun hatte, dass der Hintergrund türkisch war, aber ich glaube, es hatte was damit zu tun. Also, dass der Vater gesagt hat, das ist besser für dich, du bist in der Türkei und so, weißt du?
Ja, kann sein. Da steckst du nicht drin. Aber was ich meine, ist einfach, dass der Deutsche, egal welcher Nationalität ein Mensch ist, wenn der sich selber besser begreifen will oder verstehen will, also was aus was er gemacht hat, ist, aus welchen Werten er besteht und was weiß ich, ist das immer total interessant, einfach in andere Kulturen einzutauchen, dadurch, dass man zum Beispiel eine Fremdsprache lernt. Muss nicht Fremdsprache lernen sein, vielleicht reicht es einfach auch manche Reisen zum Beispiel. Also ich mache das durch die Sprache, ich lerne eine Fremdsprache und dadurch erfahre ich unglaublich viel auch über mich selbst, weil ich dann komplett, da geht eine komplett neue Welt auf und du denkst, oh mein Gott, und bei uns ist es völlig anders und warum ist das so? Und dann fängst du an zu vergleichen und dann suchst du dir einfach das Beste aus und dann bist du auch nicht mehr der Deutsche, der du früher warst, sondern du bist eine völlig neue Version von dir selbst. Das ist
ich finde das super spannend und ich finde, also ich in der Gastro habe ich die Möglichkeit, dass halt manchmal ab und zu, wir haben jetzt zum Beispiel eine Aushilfe bekommen, den Sam, der ist Pakistaner, kommt aus Pakistan, ist seit ewigen Zeiten hier, also studiert, muss jetzt aber schnell eine Hotelausbildung machen, weil er sonst wieder zurück nach Pakistan muss und so, weil er das Studium nicht schnell genug schafft. Also so auch ein bisschen so, da denke ich auch so, sieht man solche Leute, man sieht da immer so Klischee, irgendwie Ausländer mit Migrationshintergrund oder was auch immer, aber sieht man diese jungen Männer, die da irgendwie versuchen, sich eine Existenz aufzubauen, weißt du, und dagegen auch Widrigkeiten des deutschen Systems da an kämpfen müssen und so. Und den frage ich immer ganz viel. Also den frage ich immer so, wie ist es in Pakistan? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist jenes? Aber auch, wie siehst du uns? Oder was findest du geil hier in Deutschland? Oder merkst du, dass der Deutscher ist oder so? Der sagt, ja, so total, sofort, der sieht total aus wie ein Deutscher. Also auch über dieses, oder der sagt, wir haben zum Beispiel in Pakistan ein Riesenproblem mit afghanischer Einwanderung. Ja, da gibt es ganz viele, die sagen, bleib mir weg mit den Afghanen. Ja, so dann denkt man so, ja, das sagen ja hier die Rassisten oder die AfD-Wähler. Ja, aber in Pakistan, ja, sagen das ja auch die Pakistaner zu sehen. Ja, also die armen Afghanen, ja. Aber ich meine einfach, die haben auch, also jede Kultur hat ihre eigenen Probleme und oder hat mit Rassismus zu sehen, oder das ist kein exklusives deutsches Thema, ja. So, und dadurch lernt man aber diese, also dadurch lerne ich so ein bisschen durch Fragen, viel durch Fragen auch sowas kennen. Genau. Einfach, wie ist das bei euch? Feiert ihr da Weihnachten? Dann sagt er, dann erklärt er, ich meine, das ist so eine blöde Frage, ist mir schon klar, dass die nicht Weihnachten in Pakistan feiern, aber dann, ich versuche einfach nur herauszufinden, was ist adäquat, was macht ihr stattdessen? Und das gibt es tatsächlich da auch, wo man halt die Kinder beschenkt und so, ja. Also solche Sachen mal herauszufinden, um zu verstehen, wo wir vielleicht auch eine Schnittmenge haben als Kultur, ja.
Ja, genau.
Und als Kulturen. Und das passiert halt sehr häufig nicht, weil vielleicht aber auch das Habitat nicht dafür da ist, wo man so einen Treffpunkt, also so.
Genau, also, das ist nämlich findet. Mein Plan, irgendwie so eine Community zu gründen, so etwas zu gründen, etwas zu erschaffen, irgend so einen Raum zu erschaffen, wo Menschen sich begegnen können auf einer menschlichen Ebene aus verschiedenen Nationalitäten und Kulturen und zusammen durch Kommunikation auch nach gemeinsamen Nennern suchen können. Und das fände ich sehr interessant. Und aktuell ist es bei mir so, dass ich dadurch, dass ich diese Aussprache-Coachings mache, dass ich Menschen mit dem russischen Background helfe, die Aussprache zu verbessern. Dadurch habe ich eine große Community, die durchaus an der deutschen Kultur interessiert ist, erschaffen. Ja, schaffen, ist nicht erschaffen, die habe ich irgendwie aufgebaut. Genau, also dass die einfach alle bei mir sind. Und dann gibt's da gab es, genau, ich als diejenige, die quasi sich als Russin auf der Bühne zeigt, habe ich natürlich jetzt auf der anderen Seite sehr viele Deutsche, die an der russischen Kultur zumindest sehr interessiert sind. So, die beiden Gruppen möchte ich gerne irgendwo sich treffen lassen. Ich weiß nur noch nicht, auf welcher Plattform und wie das passieren soll. Aber ich plane das irgendwie so, ich glaube, wir könnten so viel voneinander lernen und einfach was zusammen machen. Ich weiß nicht was. Also es müssen nicht unbedingt nur meine Comedy-Programme sein. Man kann hier auch einfach, keine Ahnung was, irgendwie sich begegnen, auch im echten Leben. Also nicht nur online. Es wäre total schön, wenn wir auch offline viel mehr was unternehmen würden zusammen. Und die türkische Community wird hoffentlich auch noch dazu stoßen, sobald ich die Einur vielleicht ein bisschen auch weiterentwickle und ein bisschen mehr präsenter mache. Gucken wir mal, wo wir uns alle begegnen. Aber ich glaube schon, das ist cool, dass du Fragen stellst. Ich finde das sehr, also generell so finde ich, Fragen ist der Schlüssel. Also wir sollten einfach viel interessierter sein, glaube ich, aneinander.
Ja. Anstatt also nicht erzwungen, sagen, natürlich, jetzt nicht irgendwie, erzwungen. Dass man sich auf der Straße einen sucht und sagt, sag mal, wie ist denn das bei dir? Das natürlich, das meine ich, das Habitat ist sehr wichtig.
Genau.
Das ist schon wichtig, die Umgebung, und das muss schon stimmen, auch wenn das zu erzwungen ist, im Sinne von, ja, da gibt's jetzt so eine internationale Begegnungsstätte, da, genau, sowas. Aber das, ja, dann gehen auch immer wieder nur die üblichen Verdächtigen hin, die wahrscheinlich sowieso schon Kontakt haben zu anderen Kulturkreisen oder so. Aber da gehen die Leute, die eigentlich damit nichts zu tun haben, die gehen auch gar nicht freiwillig dahin. Also deswegen ist Quatsch.
Absolut. Ja? Also man müsste das eigentlich komplett anders nennen. Also eigentlich ist das nur, keine Ahnung, ein Frühstück zusammen. Aber wer alles hinkommt, muss ja nicht sein. Das ist genauso wie mit Frauen-Comedy, weißt du so. Man sagt so, ich glaube, so eine Sehnsucht von sehr vielen, nicht Sehnsucht, sondern der Plan vielleicht auch von vielen Frauen in der Comedy-Szene ist einfach, dass es endlich mal so eine Show gibt oder mehrere Shows gibt, wo nur Frauen auf der Bühne sind, und das wird nicht als Frauen-Show deklariert, sondern es ist eine normale Comedy-Show, weil es ist normal, es sind Menschen auf der Bühne, die auch, also es ist normal, dass eine Frau Comedy macht, also es wird immer noch so betrachtet, so, oh, eine Frau auf der Bühne mit Comedy, eine pro Show, weißt du, gibt's immer noch. Es gibt immer noch übrigens reine Männer-Show oder Shows, die nicht Männer-Night genannt werden, warum nicht? Weißt du, verstehe ich auch nicht. Und ich würde nicht zu so einer Show gehen. Ich will nicht nur Männer auf der Bühne sehen. Also das würde für mich ein bisschen schwer sein. Aber ich finde das auch nicht schlimm, wenn ein Mann sagt, nee, ich würde vielleicht auch ungern nur Frauen auf der Bühne sehen. Also es wäre schön, wenn es einfach komplett durchmischt ist. Genau, durchmischt ist. Genau, und oder dass man einfach gar nicht drüber spricht. Frau, Mann, Mann, Frau, egal. Und hier genauso. Also ich glaube, hier keine so. Deswegen ist es ja auch das Problem, ne? So diese Multikulti-Feste oder diese Integrationsfeier, da gehen auch immer nur Ausländer hin und bleiben unter sich, weißt du so, was ist der Sinn der Sache? Und da hast du recht. Danke dir. Ich glaube, dass du hast, ich habe eine Idee von dir. Also ich werde das wahrscheinlich auch wirklich eher so anders machen. Also ich werde das jetzt nicht so bezeichnen auch. So, dass hier, wir treffen uns, hier müssen Deutsche mit Russen oder russischsprachigen Menschen aus verschiedenen Ländern kommunizieren. So.
Ja, weil es ja auch nicht immer funktioniert. Also man hat ja, das ist ja auch eine, das ist ja eben eine zwischenmenschliche Sache. Also so in der Gastro, in der ich arbeite, da gibt es alle möglichen Menschen mit allen möglichen kulturellen Hintergründen. Aber ich komme ja nicht mit jedem klar. Also ist ja nicht, und das hat ja nichts mit seiner Kultur zu tun, sondern einfach mit seinem Menschsein, dass ich einfach menschlich. Also deswegen ist ja nicht so, dass du, wenn du dich in einen Haufen stürzt, wo nur Pakistaner, Türken, was auch immer sind, heißt ja nicht, dass du damit klarkommst. Das ist ja zwischenmenschlich einfach entscheidend.
Ja, klar. Das muss natürlich auch passen.
Das muss halt passen, genau. Das muss halt richtig passen. Und es passt nicht mit jedem. Ich will dich aber nochmal ganz zum Schluss jetzt fragen, wegen Russland, als du da warst, wirst du denn in, dass du in Deutschland lebst, wird das in Russland, in deiner Umgebung, in da, wo du dich aufhältst, wird das an irgendwie wahrgenommen? Wird das irgendwie spezieller wahrgenommen? Ist das gar kein Thema? Also, dass du, weißt du, weil im Grunde ist das ja, also es ist, kann man sagen, wie, kann man, also es ist nicht der Feind, aber so ein bisschen?
Nee, also in meinen Kreisen nicht. Also ich.
Das ist gar kein Thema?
Nee, es ist kein Thema. Das Einzige ist, was ein Thema ist bei meiner Cousine, die hat manchmal das Gefühl, dass ich einfach so eine rosarote Brille anhab, weil ich in Deutschland die ganze Zeit in Deutschland gelebt habe und keine Ahnung habe, wie die Realität so aussieht. Aber ich meine nicht damit, dass ich sage, dass es in Russland zum Beispiel schön ist. Darum geht es nicht. Sondern es gab irgendwelche. Also das hatten wir aber schon immer gehabt. Das ist nicht in letzter Zeit passiert. Ja, das hatte sie schon immer, dieses Gefühl, dass ich einfach auch zum Leben gar nicht so richtig geeignet bin. Dadurch, dass ich so verwöhnt bin hier in Deutschland, haben wir ja alles. Und keine Ahnung, das habe ich manchmal bei meiner Cousine so gespürt. Aber ansonsten, nee, das ist überhaupt kein Thema. Und weißt du, ich habe ja auch wirklich nur meine Verwandten gesehen. Ich habe ja sonst auch, ich habe mich auch mit keinen, also mit nur mit einer Freundin getroffen. Das ist die Freundin aus meiner Kindheit. Das ist für sie alle total natürlich, dass ich hier lebe, das wissen die ja alle. Und mit allen anderen habe ich gar nicht so drüber gesprochen, woher ich komme und wo ich lebe. Jetzt habe ich zwar in der Türkei im Urlaub und habe da mehrere Russinnen kennengelernt, die aus Russland in die Türkei gefahren sind, um Urlaub zu machen. Wir waren in einem Hotel und wir haben sehr viel. Ja, wir haben schöne Zeit zusammen verbracht, weil ich habe mich direkt zur Reiseführerin erklärt, weil ich ja Türkisch kann. Ich habe die dann irgendwie, habe denen allein hier gezeigt, obwohl ich selber zum ersten Mal da war, weil ich mich halt so gut durchfragen kann und natürlich alles lesen kann und das, dies. Und die haben auch, also das, ihre Wahrnehmung war halt auch interessant. Also für die war das völlig okay und normal. Ach, Deutschland, okay, interessant. Aber überhaupt nicht. Also die hätten das zum Beispiel ja rein theoretisch, wenn es sowas gäbe, könnten sie mich ja das sowas spüren lassen. Nein, Quatsch, die sind alle.
Weil ich manchmal habe ich das Gefühl, man denkt hier, wenn man in Deutschland lebt, denkt man, ja, wenn man nach Russland fährt, da ist der Krieg gegen die Ukraine, das ist nur das Thema, da ist Ausnahmezustand, was auch immer. Das ist aber wahrscheinlich gar nicht so, oder? Weil hier ist ja jetzt auch für mich nicht jeden Tag der Krieg in der Ukraine Thema, muss ich jetzt mal zugestehen. Also das ist, also, mein Alltag hat damit eigentlich fast gar nichts zu tun.
Ja, also in den Nachrichten ist es halt sehr präsent, ne, hier
in Deutschland. Ja, das ist klar, ja.
Und wahrscheinlich ist es auch in Russland in den Nachrichten sehr präsent. Also ich bin mir nicht sicher. Ich habe letztens etwas aufgeschnappt, wo ich bei irgendwo zu Besuch war und da war so das vom russischen Fernsehen an und ich so, okay, es wird schon viel drüber gesprochen. Aber als ich in Russland war, es war das erste Land seit langem, wo ich mich von diesem Thema wenigstens ganz kurz erholen konnte.
Das war interessant. Kurz. In Russland selber.
Ja, in Russland selber habe ich nichts davon mitbekommen, nichts davon gehört. Das war Das war krass. Das habe ich wirklich auch so extra doch für mich selber ja so rausgepickt, so als Erfahrung. Aha, interessant. Du hast nicht dieses Gefühl, aber ist es vielleicht auch nicht unbedingt durch die, weil ich, wie gesagt, ich gucke da keine Nachrichten, erst recht nicht, wenn ich da zu Besuch bin. Aber was ich interessant fand, du bist einfach, du gehst, du bist unterwegs auf der Straße und du hörst Russisch überall, normal. Wenn du in Deutschland unterwegs bist und Russisch hörst, als Russe, hörst du erstmal hin, sind das Ukrainer oder Russen? Du versuchst es automatisch herauszufiltern und das ist nicht immer möglich, weil viele Ukrainer sprechen Russisch und man hört den Akzent nicht sofort raus. Und ich auf der Straße, irgendwo draußen, meine ich in Deutschland, spreche Russisch und denke direkt, oh, hat das jemand gehört? Denken die, ich bin eine Ukrainerin oder eine Russin? Du hast diesen Konflikt, den trägst du mit dir rum die ganze Zeit. Wenn du in Russland bist, du sprichst Russisch, alle sprechen Russisch. Und selbst wenn das ein Ukrainer ist, es gibt sehr viele Ukrainer in Russland auch, dann weißt du, irgendwie ist dieser Konflikt einfach da nicht vorhanden. Ich weiß, ich kann es dir nicht erklären, aber es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, du musst befürchten, dass jemand weiß, dass du Russe bist und dich aufgrund dieser Tatsache vielleicht anders behandeln wird. Ja, so weit geht's schon, das in meinem Kopf, weil ich habe ja auch schon einiges mitbekommen, aufgrund der Tatsache, dass ich einfach aus Russland komme und auf der Bühne stehe, werde ich natürlich auch angefeindet. Und dann bist du automatisch auch schon so auf der Hut, ne? Und dieser Konflikt ist hier viel präsenter tatsächlich, in der Luft irgendwie schwebend, immer ein Thema und dort überhaupt nicht.
Das ist ja interessant. Das ist ja sehr interessant. Wo das wohl herkommt? Okay. Sehr interessant.
Ja,
Merkwürdig. Ja, aber
merkwürdig.
das lassen wir jetzt mal so stehen. Da könnt ihr euch mal alle
Ja.
da draußen auch eure Gedanken machen. Ich find's sehr interessant. Ja, ich würde sagen, wir kommen zu einem Ende, Lisa. Es ist ja Weihnachten. Bist du schon in Weihnachtsstimmung eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie ist das bei dir? Du
Bisschen.
nicht so, oder? Oder bist du, warte mal, wie war das
Es hat
bei
sich
dir?
was geändert bei mir, muss ich dir
Oh, du,
ehrlich
der
sagen. Also,
Weihnachtszauber hat dich endlich erreicht.
ja,
Ja.
ein bisschen.
Ach, echt?
Also, ja,
Okay.
ich habe zum ersten Mal in meinem Leben den Adventskalender, nicht Adventskalender, Adventskranz,
Ja.
den heißt es Adventskranz, ja, richtig.
Adventskranz, ja.
Adventskranz angezündet, aber nicht komplett, sondern nur eine Kerze davon.
Ja.
Also,
Jetzt
das
darfst du
ist.
schon zwei. Wir haben schon einen zweiten Advent gehabt.
Genau, zweite habe ich auch schon angezündet.
Sehr
Aber das war
gut.
das erste Mal in meinem Leben, dass ich das überhaupt mitmache. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt einen Adventskranz. Ich habe sowas noch nicht mal gekauft und vorher. Und ich habe diese ganzen Traditionen für mich irgendwie nicht so richtig, habe ich ja schon erzählt beim letzten Mal, glaube ich.
Ja.
Das, ne, das war irgendwie so, es waren mir zu viele verschiedene Traditionen und ich konnte mich nicht entscheiden, was genau, wie soll ich machen, wenn ich ja diese russische Weihnachten sind ja auch, ist ja auch, ist erst später, das Fest ist ja am 6. Ach, keine Ahnung, ich wusste jetzt nicht, was, wie soll ich das machen. Und jetzt seit kurzem habe ich das Gefühl, dass ich eine Deutsche geworden bin, so richtig, wirklich.
Okay.
Und es war für mich ein Grund, so einen Kranz zu kaufen. Warte, ich als Deutsche muss fragen, heißt es der Kranz? Das ist der Kranz, okay. Also einen Adventskranz ka zu kaufen. Das war die Entscheidung, weil ich fühlte mich auf einmal unglaublich deutsch. Aber was ich damit meine ist, es gab wirklich mehrere Situationen, die dazu geführt haben, dass ich mir noch einmal diese Frage gestellt habe. Wer bist du denn? Bist du denn jetzt eine Deutsche? Oder was ist denn los jetzt? Bist du schon seit 29 Jahren in Deutschland? Und ich habe immer gedacht, wow, wie machen das diese türkischen Kabarettisten auf der Bühne? Die sagen immer so, wir Deutschen, wir sind ja so, wir Deutschen, wir sind so. Ich dachte, wow, krass. Also ich fühlte das nie so, dass ich das Recht habe zu sagen, obwohl ich seit Ewigkeiten schon die deutsche Staatsangehörigkeit habe. Das ist es ja nicht. Das war ja nicht der Punkt, warum ich mich jetzt Deutsche fühle.
Ne.
Aber ich habe auf einmal verstanden, dass ich glaube, dass Deutschsein ein Gefühl ist. Und auch wenn sehr viele Deutsche momentan immer noch, also sa lieber sagen, dass sie Europäer sind, bin ich jetzt so weit, dass ich schon mit ein bisschen Stolz. Eigentlich, wenn ich eine richtige Deutsche bin, dann muss der Stolz schon mal weg.
Naja,
ohne Stolz. Ja. Einfach so, ich bin in Deutschland. Ich bin nicht stolz, sondern es ist mit vielleicht nicht stolz, ist nicht das richtige Wort, aber ich bin einfach nur glücklich. Es ist einfach nur meine Heimat. Weißt du, mir ist einfach klar geworden, ich weine gleich. Das ist einfach mein Land, das ich wirklich liebe. Und ich kann da nichts dran ändern. Das ist ganz komisch. Also es ist ein ganz neues Gefühl. Ich habe gedacht, ich muss wirklich, ein paar Traditionen auch mal mitmachen, weil ich einfach das nicht muss, sondern ich habe das Gefühl, ich will das. Mhm. Ja.
Ich finde es total schön. Ich finde es total schön. Das rührt mich auch fast, Lisa, dass dir jetzt so zu Herzen geht. Und das ist doch jetzt ein schöner Abschluss, um die Leute zu entlassen in die wunderbare Weihnachtszeit und in das neue Jahr. Jetzt, wo du das sogar so stark für dich angenommen hast und so repräsentierst und dafür ja fast schon auch ein Plädoyer gehalten hast, finde ich das ganz toll. Ne, ist wirklich ganz, ganz toll. Und mal sehen, ob du dabei bleibst. Und es kann ja auch sein, dass du nächstes Jahr sagst, nee, also das habe ich jetzt mal ein Jahr mitgemacht, das jetzt reicht's mir, das mal den Humbug brauche ich nicht mehr.
Kann sein. Aber das ist auch okay. Man soll alle Seiten an sich akzeptieren und es ist okay.
Well, genau.
Im Grunde bin ich ja auch, was ich für mich auch fürs nächste Programm habe ich mir ja vorgenommen, dass das Thema Menschsein im Vordergrund stehen wird, dass ich einfach eben nicht nach Nationalitäten geteilt bin, sondern dass ich das alles verbinde. Deswegen heißt das nächste Programm Verbindung. Verbunden heißt es, nicht Verbindung, verbunden. Es ist gerade in Arbeit, es ist der Arbeitstitel, aber wahrscheinlich bleibt es dabei. Und es ist so, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass das Menschsein natürlich im Vordergrund steht. Aber ich darf einfach jetzt auf jeden Fall das mitnehmen von allen Kulturen, die ich lieben gelernt habe, einfach alles, was ich möchte, denke ich. Und die deutsche Kultur gehört auf jeden Fall auch dazu. Ja, ja, nehme ich mit, den Kranz. Den Kranz nehme ich mit. Mal gucken, was noch. Ich erzähle es dir dann nächstes Jahr.
Ja, deswegen, ich freue mich immer wieder, wenn du in meine Sendung kommst, weil du bist so eine sehr nachdenklich, sehr tiefsinnige, auch komplexe Persönlichkeit, aber auf eine sehr, sehr angenehme und interessante Weise. Und ich mag das gerne, wie du deine Synapsen verbindest. Also du hast immer so ganz interessante Ideen, hörst ganz gut zu und sagst dann genau dein eigenes Bild so davon, was du da irgendwie dir da, das finde ich immer faszinierend. Also da gibt wenige, denen ich begegne, die so so gut irgendwie das so aufnehmen und so spiegeln können auch vor allem, ja, sage ich mal, wie du.
Dankeschön.
Ja, genau, es sollte auch ein Kompliment sein. Reflektieren, das ist mir nicht eingefallen, das Wort, das war's. So gut reflektieren. Ja, liebe Lisa, ich wünsche dir eine frohe und deinen Lieben natürlich eine frohe Weihnachtszeit.
Danke, ja, wünsche ich dir auch, ja.
Einen guten Rutsch und dann hoffe ich, und dann müssen wir, ich verlinke nochmal alles, auf 2026 kann man dich auf allen Bühnen Deutschlands sehen.
Ja, aktuell, gibt es wirklich mehr Termine als davor. Es ist immer noch ein bisschen schwierig, in alle Städte zu kommen, wo man mich gerne sehen wollen würde. Da arbeite ich dran. Es ist nicht einfach, weil ich immer noch keine feste Agentur habe. Mhm. Aber man kann mich auf jeden Fall überall sehen. Und es wird sehr gut gekauft. Also ich bin auch schon zum Teil ausverkauft in ein paar, zum Beispiel im März in der Nähe von Berlin, Schönefeld. Da bin ich schon ausverkauft. Deswegen mussten wir eine Zusatzveranstaltung machen. Also gucken wir mal. Also es läuft gut momentan. Also ich bin glücklich, wenn ihr vorbeischaut, alle.
Ja, genau. Kommt alle. Kommt alle kommt uns alle vorbei. Ja. Ja. Okay, also, liebe Lisa, dann bis nächstes Jahr.
Ja, bis nächstes Jahr. Danke dir nochmal für die Einladung.
Ja, schön, dass du gekommen bist erneut. Gerne. Ja, ich freue mich. Wie gesagt, immer wieder. Gerne. Bis dahin, gerne. Mach es gut und euch da draußen eine angenehme Weihnachtszeit.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Heißt es bitte. Tschüss.